3, 2, 1. Willkommen zu Will mal quatschen. Tape irgendwas um die 180. Wir haben den 16. August, wir haben einen Dienstagabend. Wir haben schon fast Nacht in unserem Leben, weil wir früh schlafen gehen und richtig brave Boys sind. Ich bin entspannt wie nie, habe aber viel Flüssigkeit an meinem Körper, weil ich komme aus einem schwitzigen Schultag, war dann beim Yoga gerade und jetzt bin ich hier ans Mic gesteppt, damit wir direkt aufnehmen können. Ich bin entspannt und nass, könnte man sagen. Wie geht's dir?
Ich bin nicht entspannt, bin auch nicht nass, weil ich habe jetzt so einen neuen Trick. Ich gehe jetzt immer nachmittags, abends duschen. Das ist eine neue Routine für mich entdeckt. Ich wache einfach auf, pumpe so einen halben Liter Kaffee in mich rein, kriech so an meinen Laptop, mache das Ding an, arbeite vor mich hin so den ganzen Tag. Und dann, wenn ich Feierabend mache, gehe ich duschen. Und dann dusche ich so den ganzen Stress vom Tag so ab. Und dann komme ich zurück ins Büro, sehe irgendwelche Nachrichten, bin wieder gestresst und abgefuckt. Aber diese 2 Minuten dazwischen, zwischen Abtrocknung nach der Dusche und den Gang ins Büro, herrlich, herrlich. Super geil.
2 Minuten Glück am Tag, ist doch schön.
Nee, aber heute war ein brutaler Tag. Ich hatte von 9 bis 16 Uhr durchgängig Termine. Ich hatte keine Pause, nix. Ich habe nur gelabert. War geil. War richtig geil. Es gibt auch so ein Meme dazu, so wenn dein Chef dich fragt, so warum arbeitest du nicht, warum kommst du nicht vorwärts mit deinen Sachen? Du denkst du, ja, ich sitze halt die ganze
Meetings,
Zeit,
rede die ganze Meetings, Zeit. Meetings. Ja. Das ist immer schön. Ich finde das immer witzig, durch dich einen Einblick dazu haben, weil das verwundere ich immer Leute, wenn man da mal mit in irgendwelche Gruppen unterwegs ist oder so und dann sind da Leute dabei, die eben in der Wirtschaft irgendwie sind. Und wenn die dann irgendwie was über Meetings sagen, ja, Wirtschaft, sorry, du weißt, was ich meine, in der
im
Unternehmen, nicht in Schule, nicht in Schule sind, so. Das möchte ich sagen, sorry. Also in Berufen, wo Meetings stattfinden, was ja viele sind. Und dann kann ich immer sagen, ja, ach, das kenne ich von meinem Freund und von Chiara. Die erzählen auch immer, Meetings sind das Unnötigste, was es gibt. Es ist so viel Zeitverschwendung. Klar, können die mal sinnvoll sein, ne? Aber ich höre das immer wieder, dass irgendwie wir so eine Meeting-Inflation haben, finde ich irgendwie ganz witzig.
Ja, es ist halt, also, es ist halt so geil, weil es fühlt sich an wie Arbeiten, tut aber nicht weh und du hast kein schlechtes Gewissen danach. Und du hast immer so diese Illusion der Produktivität. Das ist eigentlich, ja, ganz geil. Aber daran erkennst du auch schnell Leute, die du sofort wieder feuern solltest, weil wenn jemand kommt und sagt, hey, wir sollten ein Regelmeeting einführen, so Alarm, Alarm, rote Flaggen, raus, weg damit, sofort kündigen, ja.
Ah, das ist ganz spannend. Da können wir kurz direkt einsteigen, wenn du magst, bevor wir über deinen Urlaub sprechen. Weil ich hatte heute Fachkonferenzen, 8.9. Sorry, Vacation meine ich. Ich hatte 8.9. heute Fachkonferenzen an der Schule gegenüber und hatte Bio und Peda da. Und da war nämlich auch so ein bisschen die Diskussion, weil das ist ganz spannend, kann ich kurz erzählen. Am HBG ist es so, dass wir irgendwie Fachkonferenzen haben wir einmal im Halbjahr irgendwo, wo es halt irgendwie passt, gefühlt. Also es ist, ich sag mal so, es fühlt sich nicht als Prio 1 an, dass diese Fachkonferenzen durchgeführt werden. Hauptsache, es werden einmal gemacht. So könnte man das reißerisch vielleicht formulieren. Bei der Gesamtschule gegenüber ist es gefühlt eher so, dass es halt diese Routinetermine gibt, relativ viele Routinetermine. Und mein Eindruck war immer, dass dadurch man mehr im Gespräch ist und es dadurch eigentlich in der Regel sind alle mehr up to date und es läuft besser, weil diese einmal Fachkonferenz im Halbjahr, dann ist so, ach, du bist in der Fachstadt, ah ja, cool, was haben wir für Themen? Ja, im nächsten Halbjahr machen wir die gefühlt. Und dann ist es so, ja, okay, wir haben ein Schuljahr rum und Fachkonferenz, wenn nichts großartig Wichtiges ansteht, bringt nicht so viel. Und da war eigentlich meine Vorstellung, meine Hoffnung, dass das, oder was heißt meine Hoffnung, sondern ich hatte erwartet, dass es das drüben ein bisschen anders ist. Aber da hatten wir heute so ein bisschen die Diskussion, oder ist aufgekommen, also ich bin ja da noch neu, ich habe einfach mich zurückgelehnt und ein bisschen zugeguckt und Protokoll geschrieben. Dann dachte ich, ich tue meinen produktiven Teil und störe niemanden und kann erstmal so ein bisschen wahrnehmen. Und da war so ein bisschen die Diskussion, dass es halt wirklich zu viele Nachmittagstermine und zu viele Konferenzen gibt. Und da musste ich auch wieder an dich quasi denken, weil das ist ja so ein bisschen wie diese Meetings. Nach dem Motto, wir bleiben noch länger nach der Schule, treffen uns für diese Fachkonferenz. Eigentlich könnten wir oder müssten wir vielleicht Unterricht planen im Zweifel und haben quasi das Kerngeschäft vor Augen. Aber wir müssen die Fachkonferenz machen, in der manchmal wichtige Dinge gemacht werden, aber natürlich nicht immer, so ist es halt, ne? Aber natürlich haben die ihren Sinn. Aber da ging es auch darum, so, da müssten neue Ämter gewählt werden und so weiter, wo man dann denkt, ah, das kann man halt im Zweifel auch online, digital machen und dann vielleicht, ne, aber dadurch, dass so gewachsene Strukturen sind, macht man das halt so. Mhm. Und da habe ich das erste Mal aus Schulkontext quasi gehört, ey, es sind zu viele Meetings. Ja, ja. Das fand ich ganz interessant, weil wie gesagt, im HBG, da beschweren sich alle schon immer über eine Lehrerkonferenz im Halbjahr so oder im Quartal gefühlt und dann sind dann so, oh, warum bin ich eigentlich hier? Und man denkt so, ja, komm, stellt euch nicht ein, einmal im Quartal, das könnt ihr verkraften so. Und da habe ich jetzt mal gespiegelt, also ein bisschen mitbekommen, zumindest jetzt das erste Mal, wie es ist, wenn man das viel mehr hat, weil ich das immer dachte, das könnte auch ganz cool sein, aber es hat anscheinend auch seine Nachteile, was man sich natürlich denken kann.
Ja, ja. Das ist das, ich finde das, was so schleichend reinkommt, aber oft dann auch auf Dauer dazu führt, dass die Leute sagen, boah, kein Bock mehr auf diese ganzen Meetings, ist, dass man aus einem sinnvollen Meeting dann irgendwann mal in so eine Routine kommt, wo man so merkt, ja, wir haben so ein bisschen was zu besprechen, aber wir können das nicht komplett killen. Wenn wir das Meeting killen, dann besprechen wir es im Zweifel gar nicht. Also lass uns einfach das Meeting machen und dann macht man so die ersten 10 Minuten was Sinnvolles und danach irgendwie füllt man die Zeit. So. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht so passiert ist, dass man gemerkt hat, oh, wir hatten so ein paar Regelmeetings, ja, jetzt haben wir die wichtigsten Sachen besprochen und jetzt ist es halt so ein Selbstläufer geworden. Dann merkt man, ah, wir haben eigentlich nicht so viele Themen.
Ja, jetzt am Anfang gibt es die noch so ein bisschen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht weniger wird. Und ich glaube, die Gefahr oder die Sorge, die man da wahrscheinlich hat, ist, wenn man es nicht regelmäßig macht, dann muss man quasi immer Termine vereinbaren. Und Termine mit Lehrerinnen und Lehrern vereinbaren ist, glaube ich, immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Ne, weil dann ist da mal keine Zeit und dann musst du irgendwie 10 Leute an einen Tisch kriegen, die nicht in so einem geregelten Arbeitskontext sind, von wegen alle arbeiten von 8 bis irgendwie 5 oder so, sondern, ah ja, da ist mein freier Tag, da ist das und ich könnte mir vorstellen, dass es deswegen halt diese Lösung ist, nach dem Motto, okay, komm, wir blocken uns diesen Tag immer und im Zweifel, ich weiß nicht, wie die Regeln sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass man so wie früher in Seminaren, dass man halt sagt, hey, wenn wir durch sind, sind wir halt durch, wir wollen jetzt halt nicht eine Stunde hier sitzen. Aber ja, fand ich auf jeden Fall mal ganz interessant, das mitzubekommen, dass es halt, ja, das ist halt, dass die viele Termine haben. So, ja. Weil bis jetzt habe ich sehr viel Positives mitbekommen und diese vielen Termine kann ich mir vorstellen, oder habe ich zumindest heute mitbekommen, stressen auch.
Ja, vor allem das Ärgerlichste, was passieren kann, ist, wenn derjenige, der einlädt, nicht so wirklich weiß, warum er das tut. Und wenn du selbst auf Nachfrage dann keine gescheite Antwort bekommst. Von wegen, hä, warum, was ist der Sinn und Zweck dieses Meetings? Und dann kommt sowas wie, ja, wir müssen das und das besprechen. Um was zu tun, um eine Entscheidung zu treffen? Warum kannst du nicht allein treffen? Welche Informationen brauchst du? Und mit so ein paar Fragen kommst du dann oft an den Punkt, dass die Person dann merkt, ja, stimmt, eigentlich könnte ich es entweder allein entscheiden oder die Person sagt, ich brauche konkret deinen Input. Und dann ist die Frage, zu was? Ah, zu dem und dem? Sollte ich mir vorher was durchlesen? Ah, schick mir das doch einfach und ich schreibe dir meine. Und dann kommst du schnell auf den Punkt, dass du merkst, okay, hättest du mir das einfach geschickt, hätte ich darauf geantwortet, fertig aus. Aber dieses Meeting in sich war einfach so eine Universallösung für die Faulheit einer Person, das Problem eigentlich erstmal runterzubrechen und den Kern des Problems irgendwie rauszufinden. Und das ist in 90% der Fällen der Fall, weil Leute faul sind.
Ja, verstehe ich. Ich glaube, das kann man nicht so 100% auf Schule übertragen, weil du hast ja dann du hast die Fachvorsitzenden, die sind halt einfach Lehrer wie wir, die einfach gewählt wurden dazu. Du hast nicht der Chef oder die Chefin oder die Projektleitung lädt ein, weil sie mehr Infos hat als wer anders. Und eher so, einer hat den kürzesten gezogen, darf einladen und deswegen kommen wir alle zusammen, um gemeinsam irgendwie Lösungen zu finden. Das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, aber ich kann mir das bei dir dann, also bei deinem Kontext, sage ich mal, gut vorstellen, dass es dann irgendwie so wird. Ja, fand ich ganz, ganz interessant, das heute so ein bisschen mitzubekommen. Ja. Wie war die Vacation, my friend?
Gute Diese, würde ich sagen. Gute Diese.
Ist jetzt schon ein bisschen her?
Eine Woche, nee, doch, fast eine Woche.
Letzten Donnerstag kamst du wieder, ne?
War eine coole Nummer, muss ich sagen. Ich habe sehr viele erste Male gehabt. Ja, und Scheiß, also.
Lassen wir das so stehen. Lassen wir das einfach so stehen. Das war's mit Wilma Quallen.
Nee, war cool, weil neben der Arbeit waren halt auch viele, viele so Freizeitaktivitäten, organisierte Freizeitaktivitäten dabei, die halt, wie soll ich sagen, die man halt eben dann auch vor Ort in Portugal halt besser machen kann als in Deutschland teilweise. Und dazu gehören so Sachen wie Austernessen. Das war so eins der ersten Male, die ich hatte.
Mag man das?
Keine Ahnung, ich fand's eklig, aber ich wollte es mal probieren.
Warte mal, sind Austern Diese fetten Dinger? Nee.
Das sind, weiß ich nicht. Das sind einfach ein bisschen größere Muscheln, so, das ist ja ungefähr die Größe, keine Ahnung, so.
Okay, so.
Und
7 Zentimeter dadurch, also in der Längs,
ja,
im Längsschnitt.
Sehr gut geschätzt, ja. Okay. Und einfach, du hast halt so ein Ding offen, da ist halt so eine Flüssigkeit drin, so mehr Wasser und halt eben die Muschel, der Muskel, den trennst du dann so mit der Gabel, löst du den halt so ab, da kommt dann noch so ein bisschen Dressing um drauf quasi, dann schlüpfst das Ding halt so weg und es schmeckt halt, also würdest du dich quasi mehr einmal verschlucken und dann hast du vielleicht irgendwie noch so ein kleines Stückchen von einem Birkenstock-Schuh irgendwie mitgeschluckt und kaust dann so ein bisschen drauf rum und merkst einfach nur zäh und gummiartig. So würde ich Austernessen beschreiben, ja. Das also 100% Status und Hype und also mehr so, hey, guck mal, ich bin krass, ich schlürf's ein Austern. Ich konnte nichts daran finden, was mich irgendwie begeistert hat für das. Aber das war so eine der ersten.
The first, ja.
Genau, ja. Weil wir waren zufällig irgendwie in so einem übelst edlen Fischrestaurant, wo du schon so reinkommst. Und
zufällig.
Das, nee, es war eher tatsächlich so, oh, Google Maps, wo kann man jetzt irgendwie auf die Schnelle was zu essen bekommen für eben genug Leute. Und da hat er irgendwie da angerufen und meinte, hey, könnt ihr irgendwie 20 Leute versorgen? Ja, okay, geht ach, klar. So viel, ja. Und dann waren es so, okay, wir kommen da so rein, total underdressed, überall so fancy people mit ihren fancy Sachen. Und wir so, oh shit, Mann. Günstigstes Gericht, so 42 Euro. Aber zum Glück, für zwei, also also mit 21 Euro ist dabei. Ja, und dann war es so, okay, fuck it, lass mal Austern bestellen. Das ist
egal. Wenn wir eh schon, dann denn schon, ja.
Ey, das Argument war halt, okay.
Wie viel Austern hat man da so bekommen für den Preis,
sag ich mal? Ich glaube, für 16 Euro hast du 16 Euro waren, glaube ich, wenn es mich nicht lügen, 6 Stück.
Okay, aber dafür wird man wahrscheinlich nicht satt,
nee, richtig? Nee, das ist nicht zum satt
werden. Das ist wie Bruschetta. Nee, nicht mal. Das ist einfach so
for
the fans.
Es ist also nur für den Taste und damit die Nachbarn am Nachbartisch sagen, oh, Schatzi, wir haben Austern bestellt. Wollen wir nicht auch ein bisschen Austern bestellen? nee, das war ganz lustig, aber halt nicht so das Highlight. Tag später waren wir Stand-Up paddeln.
Ah, cool.
War
das erste Mal?
Erste Mal für mich tatsächlich, ja.
Ach, witzig.
Und ja, war ganz cool, war im Meer, der Wellengang war okay, war nicht so hohe Wellen, deswegen ging das voll klar. Aber die ersten paar Meter waren echt anstrengend in so einer Squat-Position, weil noch kein Gefühl fürs Brett da war. Na, am Ende lag ich auf dem Brett, rückwärts, fast Kopfstand, da war alles egal. So, aber die erste halbe Stunde war der Horror, weil Squat-Position und überhaupt nicht mehr trainiert, war hardcore. Aber hat richtig Bock gemacht. Dann war ich das erste Mal auch
Lass noch kurz beim SVP bleiben. Ja, yep. Also weil, ich hatte das, sorry.
Beim SVP, Leute, sorry, stellt man da aus da, ja.
Spaß. Weil ich kann mir das auf dem Meer auch richtig cool vorstellen. Ich habe das jetzt zweimal, glaube ich, nur gemacht irgendwie. Einmal im Lehrerausflug und einmal, weiß ich gar nicht wo, am Bleibtreise oder so vielleicht. Und hatte mir den Eindruck, auf dem See ist es halt so, gut, ich paddel jetzt hier mal so ein bisschen rum und eigentlich passiert nicht viel. Das ist wie so Tretbootfahren, das ist irgendwie mal nett. Ja, und je nachdem, mit wem du es machst, kann es halt witzig sein. Und dann dachte ich so, ja, okay, aber so ein bisschen darauf rumtouren, so Handstand machen und so, das macht irgendwie Bock, das zu probieren und so zu testen. Aber so einfach über so ein See-Stand-Up-Paddeln fand ich irgendwie lame. Mhm. Und dann weiß ich von der Hanna hier, ne, aus dem Ref, die hat das mit ihrem Freund damals mal, glaube ich, irgendwie einen Fluss hoch gemacht. Ja. Das stelle ich mir auch cool vor, wenn du einen Rucksack mitnimmst und so. Du bist ja relativ trocken in der Regel da drauf und paddelst dann so ein bisschen wie mit Schlauchbooten, fährst halt dann die Sieg runter, nur halt dann damit. Cool. Und im Meer, da, wenn ich surfen war mit Chiara auf Fuerte, waren da manchmal auch die fiesen Stand-Up-Paddler, die wir natürlich immer gehasst haben, so wie die Kitesurfer, weil die immer voll weit hinten schon die Wellen nehmen können und im Zweifel dir quasi dann voll reinfahren, weil die halt viel besser die Wellen schon hinten anpaddeln können mit ihrem Paddel. Ja. Deswegen waren die ja die Bösen, aber es ist halt mega krass, sah das immer aus, weil die halt super chillig da in diese geilen Riesenwellen so reingepaddelt sind und dann fahren die da einfach voll lässig stehend da irgendwie durch die Gegend. Ja. Deswegen stelle ich mir das auf dem Meer eigentlich ziemlich spannend und cool vor. Ja. Und selbst mit leichtem Wellengang auch wirklich gar nicht so leicht, gerade am Anfang.
Ich muss sagen, die Wellen waren so klein, dass du gar nicht die Chance gehabt hättest, die richtig zu nehmen. Weil die wirklich nur so, weiß nicht, einen halben Meter maximal hoch waren. Und je weiter wir raus waren, desto weniger hast du die irgendwie mitbekommen. Das Coole war, die haben uns halt so ein Ziel gegeben. Die haben gesagt, hier, da ist ein Leuchtturm. Wir paddeln jetzt halt hin und zurück. Und das heißt, man hatte so ein Ziel vor Augen. Das war halt nicht so, okay, paddelt mal hier so im Kreis oder sucht euch eine Welle, sondern einmal hin, einmal zurück. Das ist anstrengend, ist jetzt nicht spektakulär, aber halt anstrengend. Und man hat jetzt so gemerkt, auf dem Hinweg waren alle noch so übelst konzentriert, keiner will fallen. Als die ersten runtergefallen sind, war alles egal. Auf dem Rückweg, auf den letzten Metern, haben wir uns gegenseitig quasi so, weißt du, du paddelst einen an, schmeißt Bodychecks dich einfach so auf den anderen drauf und haust den einfach mit um und dann das Wasser halt geil warm und dann war es alles einfach nur lustig. Ja.
Ah, cool, ja, das klingt echt nach einer guten Experience, ja. Schön. Ja.
Das war auf jeden Fall ganz nice. Wie gesagt, das zweite, erste Mal dann und was hatte ich noch? Das allererste Mal? Gut, ich war das erste Mal in Portugal, das war sowieso erstes Mal, auch erste Mal in Lissabon, erste Mal in Cascais. Das ist dieser Fischerort, da wo wir ja gewohnt haben oder untergekommen
sind. Wie war da dein Eindruck? Also von Lissabon und so und Portugal generell? Ist das irgendwie anders als Spanien, deinem Gefühl nach oder eher nicht?
Schon irgendwie, weil es gerade Lissabon ist einfach gefühlt so ein Berg als Stadt. Also es ist super enge Gassen, super hügelig. Du kommst da gefühlt zu Fuß super schlecht. Oh, nice. Max hat gerade ein Blueberry Banana
Protein Smoothie.
Komm, nice, nice. Und
klarer bekommen.
Post-Workout ist immer wichtig. Glykogen speichert Füll in den Muskeln und in der Leber, glaube ich, war das, wenn ich richtig Bro-Science mitbekommen habe. Nee, also Eindruck insgesamt ziemlich cool. Temperaturen super angenehm, viel kälter als hier in Deutschland tatsächlich. Also es waren da so 24, 25 Grad max, das war's.
Ist ja perfekt, oder?
Ja, Leute sind super entspannt, super easy. Ja. Ich muss sagen, ich bin halt nicht so, mich kann es halt nicht begeistern für so Urlaubsorte. Also ich hab mich versucht dazu zu zwingen, irgendwo mal da rumzulaufen und irgendwas zu besichtigen, aber es hat mich so gelangweilt, dass ich einfach irgendwann angefangen habe zu arbeiten da vor Ort, weil ich gedacht habe, was mache ich denn hier?
Das ist so witzig, die Aussage, die ist eigentlich so geil.
Ja,
die müsste man auf Plakate drucken und hinter dir aufhängen.
Das Ding ist, ich wusste zum Beispiel an dem Montag, okay, jetzt ist so ein bisschen mehr Freizeit angesagt, ich gehe jetzt surfen. So, das war dann gebucht für mich, war so in meinem Kopf und dann habe ich voll committed, ich habe voll Bock gehabt, bin in so ein Uber reingesprungen, bin extra zu diesem Strand gefahren, habe extra so einen Surflehrer organisiert, alles, mich um alles gekümmert und das war richtig cool, einfach dieses 2 Stunden lang Surfkurs machen, das war so für mich geil, ich denke nicht an Arbeit, ich denke nicht an irgendwas, ich bin komplett einfach gerade happy und im Moment. Aber wenn mir jemand sagt, hey, da ist so eine alte Kathedrale und du kannst für gratis dich eine Stunde lang rumführen lassen, dann denke ich mir so, jo, bitte nicht, bitte nicht.
So, ich muss mir einen guten Podcast mitnehmen, damit ich irgendwie mich nicht langweile und dann kann ich das vielleicht ein bisschen genießen, aber eigentlich ist es dann eher der Podcast im Zweifel. Ne?
Ja. Ja, und wir hatten halt irgendwo an einem der Tage hatten wir so eine Tuk-Tuk-Tour durch Lissabon. So geil.
Wie unsere Kaffeefahrt.
Ach, geil. Ja, das ist super geil. Das ist die einzige Möglichkeit, glaube ich, diese Berge hochzukommen, ist mit so einem Elektromotor. Und da war es halt super geil, weil wir sind einmal durch die Stadt und an alle Hotspots der Stadt quasi gefahren. Und dann wurden wir da rausgelassen und haben gesagt, hier, guckt euch um, das ist schöne Aussicht, da kriegt ihr das Essen, da könnt ihr dies tun. Das heißt, du hattest so diese Standard, wenn du eingibst, was macht man als Tourist in Lissabon, Top 10, abgehakt. So, und dann war es okay, ich kann jetzt den Top 11, 12, 13 Punkt mir raussuchen oder ich kann mich einfach in ein cooles Café setzen, entspannt so ein bisschen arbeiten, so ein bisschen spazieren und einfach den Tag genießen. Und ja, deswegen war das so meistens dann das Go-To. Und Surfen war das dritte erste Mal, also das vierte erste Mal. Me. Und das war ganz lustig. Also die Story dahinter war, der Veranstalter von diesem gesamten Trip, es war halt so ein Typ, der halt super krass einfach vernetzt ist in Portugal, der selbst da wohnt und dann halt auch so selber Surfkurse und sowas anbietet. Und den habe ich halt angehauen und meinte, hey, kennst du irgendwen, der halt irgendwie kein Abzocker-Arsch ist, der jetzt nicht irgendwie so 30 Leute ins Meer schubst und sagt, hier, jeder 100 Euro. Und der hat mir dann irgendwie über Ecken irgendwen empfohlen, meinte so, hey, das ist gerade so ein bisschen schwierig wegen Hardcore-Touri-Zeit plus irgendwie Wellen sind scheiße, aber wir kriegen da irgendwas hin. Und dann hatte ich halt irgendwie so einen WhatsApp-Kontakt, habe einfach irgend so einen random Dude angeschrieben, meinte, hey, ich habe deine Nummer von dem und dem. Kannst du mir irgendwie eine Surfstunde klar machen? So, dann hat er mir geschrieben, ja, komm einfach morgen um so und so viel Uhr da und dahin.
So. Das klingt so witzig und seriös geil.
Ja, es war, also der Typ hatte einen Surf, also der war auf dem Surfbrett bei seinem WhatsApp-Profilbild, also
dann muss er Surflehrer sein.
Mehr Bestätigung brauche ich nicht. Und dann habe ich halt so geguckt, dann war das irgendwie so ein Surfhaus, so wie wahrscheinlich sehr üblich in so Surfgegenden, wo einfach so, okay, lass uns einfach 20 junge Touristen in so ein Haus sperren, die mit ein bisschen Essen versorgen. Attraktive
Surferinnen und Surfer, genau.
Und dann bin ich da so hingefahren und kam halt hin und das war halt so, hey, hier ist der Kurs, die haben gestern angefangen, so, heute ist zweiter Tag, so, schnapp dir ein Brett und komm einfach mit, so. Und es war halt echt ganz cool, muss ich sagen, weil die waren alle schon instruiert. Das heißt, wir haben zusammen so ein, wir sind zusammen zum Strand, haben so ein Warm-up gemacht, haben wir einfach mitgemacht und schön so einen eklig nassen Neopren, den wahrscheinlich eine Stunde vorher, aber war mir alles egal.
Ja.
Quasi ein Warm-up mitgemacht und dann waren es zwei Surflehrer und der eine ist halt mit dem Rest quasi ins Wasser und meint, okay, ihr wisst eigentlich, was ihr tun sollt, los, macht einfach, übt ein bisschen. Und ja. Der andere Surflehrer ist dann zu mir und meinte, hey, ich gebe dir so eine Mini-Einleitung, so. So hat mir so die Basics geklärt, so hier, so funktioniert ein Brett, das und das sollst du tun, das solltest du nicht tun und hat irgendwie 30 Sekunden gedauert. Und ich, okay, let's go. Dann sind wir halt ins Wasser.
Hast du dir vorher was angeguckt im Internet oder so?
Nee.
Weil ich habe ja vorher so einen Tag YouTube-Schule gemacht, deswegen habe ich mich voll gut vorbereitet gefühlt.
Ich hatte dich so im Hinterkopf, weil du hast mir irgendwann mal, als du dich selber schlau gemacht hast, du mir danach ja so, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, hast du mir so ein bisschen die Basics auch mal erklärt. Das hatte ich noch so grob im Hinterkopf und dann war es so, okay, lass uns einfach probieren. Und ich hatte quasi so ein bisschen für ein paar Minuten so ein One-on-One-Ding. Und es war halt relativ cool. Das war ein super flacher Strand. Ich glaube, Wassertiefe war maximal ein Meter. War komplett Sand. Nichts im Wasser. Keine ekligen Steine, keine irgendwas. Also es war so, hey geil, hier könnte ich auch einfach im Wasser schwimmen und ich habe vor nichts Angst. Und das ist super. Das war halt mega gut, weil meine größte Sorge wäre so, wenn du gar keinen Plan hast, dass du irgendwie von so Hardcore-Wellen irgendwo mitgerissen wirst und die Kopf stößt, dann stirbst du.
In so Riffsteine und so, das ist halt super kacke, dann schneidet man sich was auf, das brennt wie Sau, das hatten wir auch, das ist super kacke. Gerade für den Anfang ist so ein Strand perfekt, weil du halt eben auch ja mit dem Brett sehr weit reingehen kannst, du musst nicht drauf und paddeln wie Sau, dann sind deine Schultern schon platt vom Rauspaddeln, dann musst du die Wellen anpaddeln und dann stirbst du eh einfach, weil deine Schultern so platt sind und das ist ja perfekt, wenn du dich quasi auch so ein bisschen vom Boden reinschieben kannst in die Wellen.
Ja, voll. Das war halt, also war halt genau das. Also ein Brett quasi rein, bis irgendwann der Punkt kommt, wo du die Wellen quasi anpaneln kannst. Und das war halt super easy, weil dann war so die ersten paar Male ging es dann so, dass ich einfach quasi gehalten wurde. Also der Surflehrer hat das Brett vorne gehalten. Ich lag halt drauf und dann stand der da und hat gewartet. Und irgendwann hieß es, okay, die nächste Welle ist gut. Ich so, okay.
Das deine, sagte man dann so. Next one is yours.
Ja, und ich so, okay. Und dann so, okay. Du paddelst gleich los. Wir hatten kein Paddel, irgendwas. Ich so, okay, paddel einfach. So. Und dann war es so, und wenn ich abrufe, dann gehst du hoch, wie wir es geübt haben. Ich so, wir haben gar nichts geübt. Okay, alles klar. Aber gut, es war irgendwie klar, so dieser Dreischritt, so erstmal so Arme hoch, dann irgendwie das eine Bein und dann zack, zack. So.
Genau.
Und dann habe ich so ein bisschen, dann ich so, okay, los, paddel, ich paddel. Und dann habe ich aber nichts gehört, weil mein Gehör so scheiße ist. Und dann war so, der hat gerade abgesagt oder nicht, keine Ahnung, ich habe aufgestanden, natürlich hat nichts geklappt so. Und dann,
bist halt hinten, was war das Fehler, bist du abgefallen oder bist du hinten einfach eingesunken,
weil du nicht seitlich, genug in der Welle warst? Seitlich weggekickt irgendwas. Und dann war es so, okay, doof, oder gehst halt wieder zu dieser Stelle, gehst halt, das war halt super bequem, ne? Also ich bin da drüber gegangen, so, okay, probieren wir es nochmal. Und blöde war halt an dem Tag, dass die Wellen halt nicht so geil waren und es halt relativ lang gedauert hat, bis du mal eine gute Welle abbekommen hast. Das heißt, teilweise lag ich da halt so 5 Minuten auf diesem Brett und dachte mir so, ich fühle mich irgendwie schlecht, weil du starrst dahin, wir haben keinen Smalltalk, weil es irgendwie so weird ist, aber okay.
Okay, kein Smalltalk, nicht so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen, nehmen, aber das Problem war halt, du hast halt gemerkt, so, das war halt so eine Massenabfertigungsgeschichte. So, weil da waren irgendwie so 12 Leute mit dem Einsurf-Lehrer und die haben sich die ganze Zeit unterhalten und waren eher so, hey, wann haben wir Feierabend, so ein bisschen.
Naja,
was halt okay war, aber halt auch nicht super geil. Und
und du wusstest, ich habe 2 Stunden hier und eigentlich hat man, also ich weiß nicht, mein Gefühl war immer beim ersten Mal surfen so, ich will hier nie wieder gehen. Ich bleibe von morgens 8 bis abends um 6 hier, bis das geil läuft, so ungefähr. Und wenn du weißt, fuck, die erste schon mal nicht gekriegt, wie viel habe ich noch so in meinen 2 Stunden, ne? Dann hört man die Uhr ticken so ein bisschen, oder?
Ja, schon, genau. Aber das Gute war halt, die zweite Welle war halt besser. Ich war jetzt nicht geil, aber ich bin jetzt wieder gepaddelt und dann hieß es ab oder bin ich halt einfach hoch und warum auch immer stand ich relativ stabil, war selbst überrascht immer, dachte mir so, oh warte, ich stehe ja. Und dann stand ich so ein bisschen und dachte so, hey cool, das läuft jetzt einfach weiter. Und das Geile war, der Strand war halt so easy, dass ich einfach so quasi bis zum Ende, bis die Welle halt irgendwann so endet, stand ich halt einfach und dachte mir so, hä, das ist Surfen?
Ja, mega.
Das hat sich so easy angefühlt, weil ich glaube einfach die Bedingungen einfach super easy geil waren. Ja. Und danach war es so 50-50. So, Die nächste Welle übermütig komplett verkackt. Da war ich, bin ich da vorne weggekippt, ist mir das Ding hinten rumgeflogen.
Der danach Klassiker zu weit nach vorne getreten.
Genau. Und ich glaube, ich habe jeden erdenklichen Fehler gemacht und dann immer wieder so jeden zweiten Versuch dann so passabel irgendwie gestanden. Nie so, dass ich gedacht habe, so, boah, ich könnte es jetzt immer, aber so, dass mit so ein bisschen Glück und ein bisschen, weiß ich nicht, war es okay. Und man hat da, aber ich habe dann gemerkt, so mit der Zeit kam halt die Müdigkeit und die Konzentration ist so flöten gegangen. Das ist, ich glaube, die letzten drei Male, so die letzte Viertelstunde war dann halt irgendwie ein bisschen sehr viel gegambelt und dann
bin ich auch nur hingeflogen. Ja, da wäre es wahrscheinlich perfekt gewesen. Dann Pause, irgendwie anderthalb Stunden oder eine Stunde am Strand, ein bisschen was futtern, ein bisschen chillen und dann wieder raus mit dem bisschen gelernt, Muscle Memory läuft und dann so ein bisschen wieder rein. Ne? Das wäre halt dann cool eigentlich.
Ja. Ich muss auch sagen, ich glaube, ein weiterer Grund, warum das dann auch nicht mehr so geil geklappt hat, war, das fand ich so ein bisschen schade, weil da waren halt noch so ein paar andere Leute, die dann auch quasi zu mir rübergekommen sind, weil die wollten halt auch irgendwie so ein bisschen gecoacht werden, was halt voll klar ist. Und das heißt, ich hatte nicht immer diesen Luxus und musste mich quasi immer anstellen um so eine Welle quasi abzubekommen. Und dann, als ich mal dran war, habe ich dann gefragt, so, hey, wie macht man das mit den Wellen? So, weil ich wollte halt irgendwie selber wissen, wann kann ich die anpaddeln und so. Ja. Dann war es so, ja, das ist einfach viel Erfahrung. Und ich dachte mir so, frag doch einfach, wo ist das Problem?
Ey, das ist wie Markus Fresh früher, der immer gesagt hat, nein, du musst einfach nur machen beim Breakdance.
Exakt einfach. So. Das war so ein kleiner Downer. Und dann habe ich halt oft auch probiert einfach, wenn die gesagt hat, zu den anderen paddel, dann war ich einfach daneben und habe halt einfach auch gepaddelt. Und das hat immer so semi geklappt, weil, weiß ich nicht, gefühlt einen Meter weiter weg ist die Welle ein bisschen anders. Vielleicht war ich auch zu doof.
Ja. Und ich glaube, da bist du ähnlich wie ich. Und bei mir war es auch mal so, wenn ich das Gefühl hatte, es war zu viel, also es waren viele Leute, die damit reinpaddeln, dann ist man vom Gemüt her eher so, dann ziehe ich zurück, weil ich will nicht der Assi sein, der mein Brett in die anderen reinschießt. Ja. Ich will nicht der sein, der irgendwie anders jetzt was verdirbt und dann zieht man eh mal einmal, dann hat man es irgendwie im Kopf, dann paddelt man eh nicht so richtig an und so. Das ist immer dann so ein bisschen Kacke. Ja, verstehe. Das heißt, aber das klingt jetzt gerade so, also eigentlich so cool, dass ich mir jetzt hätte vorstellen können, dass du am nächsten Tag dir bei irgendeiner Bude da ein Brett leist und selber da mal reingehst, um das noch so ein bisschen zu festigen oder zu gucken, wie es so läuft. Was hat dich davon quasi abgehalten?
Die Prognose letztendlich der Pieps so ein bisschen. Weil die meinten halt so, also ich habe so ein bisschen zugehört, was die so geredet haben und die meinten halt so, hey, lass mal morgen woanders mit denen hinfahren, weil das ist halt die Aussicht für die nächsten Tage war halt super schlecht einfach.
Okay.
Und dann dachte ich mir halt so, okay, also vom Hotel aus war es so zum Strand oder zu dem Gebiet, wo man halt so ein paar Surfschuhe hat, waren es irgendwie so 20 Euro pro Fahrt. Das heißt, ich hätte allein 40 Euro für die Fahrt hinblättern müssen und so weiter.
Surfbrettlein.
Genau, und dann dachte ich mir so, wenn es dann so richtig kacke ist, also ich stehe dann die ganze Zeit da und es kommt halt keine Welle und ich habe nicht genug Chancen quasi zu üben, dann ist das so ein bisschen vertan. Und ja, nochmal. Wann
fahren wir nach Holland?
Jetzt?
Ich wollte nicht mal auf Elsa, wollte ich jetzt bald die Dinger drauf machen, hier die Dachträger-Dinger, dass wir halt einfach mal nach Holland fahren können und dann uns Bretter leihen können und dann da irgendwo rein.
Klar, why not? Ich bin jetzt
Profi. Finde ich mega geil.
Ja, geil. Ich mache jetzt auch nur noch so.
Hey, Luce.
Ja, geil.
Ja. Ja, das klingt jetzt irgendwie so, als wäre ich hier voll Profi. Ich habe auch keinen Schimmer so richtig, ne? Aber also von gerade so, was ich total schwierig finde, ist das Wetter einzuschätzen, also wann man wo an welchen Spot kann. Deswegen, da haben wir aber auch sehr gute Surfer, nicht, dass ich einer wäre, aber sehr gute, haben ja dann auch manchmal noch so Surfguides, nach dem Motto, wenn du an irgendeinem Spot bist, dass sie sagen, ey, hier kenne ich mich aus, ich weiß, wo die Wellen irgendwie gut sind und so, weil das ist einfach voll schwer. Aber was ich mir zutrauen würde, dir die nächsten ein, zwei Schritte irgendwie beizubringen, dass wir sagen, okay, wir paddeln zusammen ein paar Wellen an und so, dass du halt nicht mehr dieses Gefühl hast, ich brauche jetzt jemanden, der hält mein Brett, damit ich weiß, was funktioniert bei gerade dieser Satz mit. Das ist viel Erfahrung, welche Wellen du nehmen kannst. Finde ich ein bisschen weird, weil das kriegst du auch selber hin, einzuschätzen, welche Wellen du probieren kannst und welche nicht.
Ja, vor allem, ich hatte auch so den Eindruck, wenn du weißt, also wann die abrufen, dann hast du ja irgendwie so ein Gefühl dafür, was gerade mit der Welle passiert. Das ist ja immer dieser Moment, wo sie gerade so das Peak erreicht hat und dann anfängt so zu brechen. Und da musste, also gefühlt war das dieser Moment, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber da dachte ich mir, okay, du wirst doch irgendwo, wenn du weißt, du hast drei, vier Wellen gesehen an dem einen Spot, dann weißt du, wo die ungefähr, bei welcher Höhe die ungefähr brechen werden. So, klar, du musst das ein paar Mal sehen. Da dachte ich mir, so schwer kann das ja nicht sein, verarsch mich jetzt nicht. Aber da hast du halt auch wieder gemerkt, so, ich habe keinen Bock, mir jetzt irgendwas zu erklären. Die will einfach eine Stunde Feierabend machen, oder der Typ, und dann ist auch gut. Und deswegen habe ich mir auch am nächsten Tag gedacht, nochmal fahre ich da nicht hin, weil in der Konstellation war das halt mehr als genug. Da war es halt gut. Also fürs erste Mal war es echt gut, aber nochmal hätte ich so einen Kurs nicht, also nicht nochmal gebucht in der Form.
Verstehe ich. Ja, da hatten wir halt immer das Glück, dass wir halt da in der Kletterhalle diesen Flyer gefunden haben mit der Surfschule mit irgendwie zwei Lehrern pro 8 Leute maximal. Und das war halt total cool zum Lernen. Und sorry, nur ganz kurz, weil es mir auf der Zunge liegt, ich will das noch kurz loswerden. Also, weil du gesagt hast, ne, wo die Welle bricht. Ich glaube, man hätte dir einfach nur sagen müssen, naja, du merkst irgendwann, dass du in der Welle bist und die dich quasi schiebt. Also wenn du so in dieses, du hast dann irgendwann dieses Gefühl vom, jetzt gleite ich so ein bisschen in der Welle, dann geht man halt quasi eigentlich hoch, weil dann trägt sich halt in der Regel. Ja. Und ich glaube, dann kommt irgendwann nochmal der Punkt, wo es dann ein bisschen schwerer wird. Es ist dann quasi, wenn du vom Weißwasser ins Grünwasser gehst. Ne? Weißwasser ist genau, was du gesagt hast, die Welle bricht, dann kann ich schön die bis zum Strand chillig runterfahren. Und Grünwasser ist, wenn du ihn quasi weiter hinten nimmst, wo sie noch nicht brechen. Und dann musst du so ein bisschen mehr gucken, okay, welche schiebt genug und dann bricht die irgendwann unter dir und dann ist auch, dann wird es irgendwann komplizierter. Aber das ist total cool, dass du so schöne, wie soll ich sagen, Erfolgserlebnisse direkt am Anfang hattest, weil Chiara hat den Podcast letztes Mal gehört und war so, hoffentlich überschätzt er sich nicht, weil das war ja bei uns auch so, dass ich habe auch gesagt, ich traue das dem zu, weil ich hatte ja das Glück, dass das bei mir irgendwie alles sehr schnell funktioniert hat und Chiara hat ja immer so ein bisschen gestruggelt am Anfang, deswegen, das kann glaube ich auch ganz schön frustig sein, gerade wenn du so eine Surfschule hast und Chiara hat ja bestimmt, also 2-3 Tage gebraucht, bis sie so die ersten Erfolgserlebnisse hatte und stell dir mal vor, du bist irgendwie im Surfurlaub, hast eine Woche mit denen und hast pro Tag irgendwie 2 Stunden Surfkurs in diesen Massenkursen. Deswegen empfehle ich auch immer Leuten, die mich dann zumindest fragen, ne, wie soll ich irgendwie surfen anfangen zu lernen. Ja. Ich glaube, wenn du Pech hast einfach, weil es kann ja vorher keiner sagen, wie gut liegt dir das, wenn du Pech hast, dann bist du halt echt super gefrustet in diesem Urlaub, weil wenn du wirklich nur Surfurlaub machen willst, wenn das halt so ein Nebending ist nach dem Motto, ich mache den ganzen Tag coole Sachen und ich gehe einmal am Tag ein bisschen surfen, ist, glaube ich, egal, aber wenn du zum Surfen lernen wegfährst und du hast Pech, ist, glaube ich, so eine große Schule echt frustig.
Ja, ich fand es auch ganz geil. Wir sind dann nämlich nach dem Kurs also zurück in dieses Haus, um halt das Equipment abzulegen. Und da musste ich halt noch kurz irgendwie Sachen abgeben, bezahlen und dann bin ich halt auch abgehauen. Mhm. Und ich habe dann so ein Gespräch mitgehört, also nicht gewollt, aber irgendwie konnte ich auch nicht weghören. Dann war es nämlich zwischen so. Das ist
wie wenn ich im Klassenraum sitze und irgendwelche Gespräche höre und denke, ich kann es nicht hören. Ja, ich will es nicht hören, aber ihr redet zu laut.
Ja, was willst du machen, ne? Machst du nichts. Ja. So. Und dann hat einer der Lehrer sich mit so einem Mädel unterhalten und die meinte halt so, hey, ja, was kann ich denn machen? So, die Basics kann ich, so, es ist irgendwie, der Strand ist nicht geil für mich. So, ne? Meinte halt auch so, ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen Pech, weil das ist halt so. Für die bin durchhin ausgelegt und wir machen halt jetzt die nächsten 5 Tage halt, der Rest kriegt es halt nicht hin, ich kann jetzt nicht damit die alleine irgendwo hinfahren, so leid es mir tut. Und dann war es so, buch beim nächsten Mal einfach einen fortgeschrittenen Kurs irgendwo und dann, Und ich glaube halt auch, wenn ich so die anderen beobachtet habe, so, ich hatte, glaube ich, nach den ersten 10 Minuten mehr Erfolgserlebnisse als die am zweiten Tag. Und keine Ahnung, wo das liegt. Ich habe mir das immer so ein bisschen eingeredet mit, okay, es ist halt genau wie Skateboardfahren von der Haltung her. Also von den, und dieses Gefühl, wie du halt so ein Board balancierst, ne, dieses vorne, hinten, so, ist halt an vielen Stellen so, so ähnlich von der Balance her. Und gut, ich hatte, glaube ich, auch einfach easy Bedingungen mit dem Strand und so. Ich glaube, das war einfach sehr, sehr, soll ich sagen, sehr, sehr wohlwollend so vom Setup her. Und ich glaube, daher, die anderen waren einfach Loser, fertig.
Bist du auch da regular gefahren quasi, wie auf dem Skateboard?
Ja, es hat sich, es hat einfach so intuitiv alles Sinn ergeben. Auch dieses Hochgehen, so dieser eine Stop, also dieser eine feste Schritt, den du dann so setzt. Da wusste ich halt genau, wo ich auf dem Brett stehen muss, ohne dass die mir das erklärt haben mussten, weil es einfach so klar war vom Skateboarden her. So, vor allem vom bisschen Longboarden, da war es noch eher dieses Gefühl.
Ja, das Skateboarden wird dir dann irgendwann noch mal mehr bringen beim Surfen, wenn es dann um so Turns und so geht, wo du dann sagst, okay, ich muss jetzt mein Gewicht nach hinten verlagern, damit die Achsen vorne, damit das Brett vorne ein bisschen hochgeht, damit du dann drehen kannst und dann
also schiebst du wie so ein Wheelie eigentlich, ne?
Und trittst wieder rein. Genau, du gehst so ein bisschen auf die Achsen, dann drehst du, also wie du, das kannst du ja auch, das konnte ich ja auch nicht, beim Skateboard dieses so drehen mit nach hinten belasten und dann das Board so drehen. Das ist im Prinzip das Gleiche im Surfboard. Deswegen, da wird das reine Skateboarden dir auf jeden Fall noch mal irgendwann Vorteile bringen.
Ja. Ja, spannend wäre es halt mit so ein bisschen größeren Wellen tatsächlich. Und ja, ich glaube, diese Bretter sind halt auch so hardcore-anfängerfreundlich, ne? Vom
Softboards.
Genau, Material her und auch diese Finnen unterm Brett, wo du einfach diese Flossen hast, wo ich auch glaube, die geben dir halt super viel Stabilität. Und das würde mich aber interessieren, wenn du halt mal ein anderes Brett hast, was halt eben nicht so. So nett ist zu dir, wie sich das nochmal anfühlt, aber das freue ich mich
schon. Ist assi anders.
Glaube ich.
Nur aus eigener Erfahrung. Allein wir hatten dann auch so verschiedene Softboard-Stufen quasi, ne, die großen Schiffe, dann so ein bisschen kleiner, noch ein bisschen kleiner, noch ein bisschen kleiner. Also jeder Schritt, das war so ein bisschen wie beim Klettern, wenn du so gefühlt, okay, ich habe jetzt grün geschafft, jetzt gehe ich an die nächst schwerere und dann ist so in die Fresse, es funktioniert gar nichts mehr. Das war manchmal ganz witzig, also immer kam so dieser Schritt. Das heißt, also du kannst aber, also es gibt auch kleine, coole, schwierige Softboards, sag ich mal, die voll Bock machen, glaube ich. Die haben mir immer voll Bock gemacht. Deswegen, ich glaube, auch damit kann man dich quasi dann noch herausfordern.
Stimmt.
Und, ja, genau. Also gibt es auf jeden Fall ganz viele spannende Sachen, aber ich will jetzt nicht so viel darum nerden. Aber ich bin selber gerade so heiß, ich habe wieder so Bock. Ich gehe Kerl die ganze Zeit auf die Nerven, dass wir unbedingt mal wieder surfen müssen.
Ja, dafür fand ich es tatsächlich so von der Location her und insgesamt eigentlich ziemlich cool. Als Kombination, wenn man halt Bock hat auf so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so eine einsame Insel und so gar nichts, sondern wenn man sagt, ich habe Bock auf ein bisschen Stadt und eben Surfen, dann kann ich mir vorstellen, dass man da nicht überlegt, ich glaube, August war jetzt irgendwie der schlimmste Monat für Surfen gefühlt, aber wenn man halt irgendwie September, Oktober oder halt vorher irgendwie, ist das, glaube ich, eine coole Kombo, da kann man halt cool beides haben halt. Ne?
Ja. Ja, es gibt, glaube ich, immer in Europa gibt es für jede Jahreszeit gibt's einen Spot, so, da muss man sich halt erkundigen, kann man auch relativ easy nachlesen, so nach dem Motto, ich glaube, Holland zum Beispiel läuft einigermaßen okay, so um diese Zeit, wurde mir berichtet, aber keine Ahnung, keine Ahnung. Aber witzigerweise in Portugal, also im Norden von Portugal, hat der Pat, also unsere beiden Surfleiter waren ja Pat und Dave, und die haben sich ja so ein bisschen getrennt leider.
Also
so romantic, this love romance story, vor so 4-5 Jahren, glaube ich schon. Und Dave macht weiterhin die Surfschule auf Fuerteventura. Und also die, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die Surfschule.
Ich kann mich ans Logo erinnern, komischerweise. Ich glaube, an den Laptop habe ich es tausendmal gesehen, aber.
Ich denke die ganze Zeit Flowstickers, aber das ist falsch. kommt mir nochmal irgendwann. Der Pat hat jetzt quasi eine Surfschule aufgemacht in Portugal. Deswegen muss ich dran denken. Und da wollten wir auf jeden Fall auch mal irgendwann vorbeischauen, wie es da so ist. Ja, nur ich wäre nie der Typ dafür gewesen, für diese Surfhäuser. Da war ich schon immer zu spießig für, dass du halt wirklich dann so mit den ganzen, also mit irgendwie 15 fremden Leuten in so ein Surfhaus gehst und alle finden sich mega cool und ist alles egal und sind alle irgendwie, musst du irgendwie dir zwei Duschen teilen mit 15 Leuten. Ja, ja. Also da bin ich leider zu spießer für. Deswegen, den coolen Surfer-Lifestyle kann ich dann irgendwie auch nicht leben, aber.
Ja, ich muss auch sagen, so Menschen her, die ich da so gesehen habe, dachte ich mir halt auch so, okay, du hast eine Identitätskrise, du hast eine Midlife-Crisis und deine Freunde haben dich gezwungen, hier zu sein. Also von 10 hast du vielleicht so ein, zwei Geschöpfe, wo du sagtest, yo, ihr habt Bock auf Surfen, so, ne? Ja. Und der Rest war so, yo, ich finde mich halt im Leben erstmal zurecht, so. Und ich sag all die, was surfen, war voll cool. Vielleicht gehöre ich zu den Leuten, die.
Nee, du bist der, der sagt, ich habe Austern gegessen.
Genau.
Ach, cool.
Oh, ja,
ja, schön. Cool. Und danach hast du nochmal einen Tag gearbeitet quasi. Dann da schön Cafés und so.
Genau, die zwei Tage.
Oder ein, zwei Tage, glaube ich. Ne?
Ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, die Stadt hatte ich gesehen. Surfen, check. Was noch so übrig war, waren so typische Sehenswürdigkeiten, wo man tolle Fotos macht. Und ich dachte mir so, ich nutze Instagram nicht mehr. Snapchat habe ich keine Freunde, mit denen ich das teilen kann. Also
TikTok ist anderer Content gefragt.
TikTok muss halt reinhauen, um krass zu sein. Also soll's.
Ach schön, aber das klingt doch richtig gut.
Ja. Nee, war gut, hat gut getan. Bisschen Sonne.
Und das Blöde war, dass okay, und dann bist du, denn danach wieder, war die Arbeit die ganze Zeit jetzt so hart wie heute? So? Also beziehungsweise so anstrengend wie heute? Also bist du dann wieder direkt, zack, du bist wieder da, let's go, arbeiten.
Tatsächlich, ja, ich hatte irgendwie für das eine Projekt waren so ein paar Sachen dann quasi eine Woche lang im Stillstand und dann hat sich so jeden Tag so das schlechte Gewissen so aufgebaut. Und beim anderen Projekt war es so, okay, gefühlt sind so 1000 Sachen schiefgelaufen in den letzten Tagen und dann war es okay, fuck, wir müssen jetzt viele Brände löschen.
Bei dem Privatprojekt oder bei der Arbeit?
Ach so.
Also meinst du jetzt zwei Projekte in deinem Job, weil du hast ja nebenbei
einen
Auftrag laufen.
Genau, der eine Auftrag war der kleinere Auftrag, da ist viel liegen geblieben, wo ich so schlechtes Gewissen hatte, wo ich jetzt einfach reinhauen. Und beim größeren Auftrag war es so, okay, da waren einfach viele Sachen, die jetzt gerade irgendwie dummerweise, wo alle im Urlaub waren, schiefgelaufen sind. Da musste man irgendwie schnell gucken, dass man es jetzt repariert. Das heißt, es ging sofort wieder los. Deswegen war ich ja froh, dass ich einfach vor Ort auch noch ein bisschen was machen konnte, damit er jetzt nicht so krass sich staut und stapelt. Deswegen, ja.
Ja, das kennt man ja auch immer, ne? So, dann wird immer so von außen gesagt, ja, aber im Urlaub muss man dann auch eben abschalten und keine Ahnung. Ja. Aber wenn du weißt, dass zu Hause die Bude brennt, dann finde ich das viel entspannter zu wissen, ich mache hier ein bisschen was, super entspannt und schön Portugal chillen, komm wieder. Es ist ein entspannterer Einstieg, als schon zu wissen, ich kann jetzt 2 Tage mich zwingen, hier zu entspannen und dann komme ich nach Hause und alles brennt.
Ja, ja.
Also ich finde, das ist immer so eine Fehlvorstellung von, also ich finde, das ist immer so ein ganz schlechter Rat. Das ist immer so ganz merkwürdig, wenn dann so Leute das einem versuchen zu raten und man denkt, entweder seid ihr ganz komisch, dass ihr wirklich das so abschalten könnt, dass ihr sagt, nein, nein, für mich existiert Arbeit jetzt nicht. Oder die machen sich irgendwas vor oder die haben halt irgendwie nicht so, wie soll ich sagen, nicht so viel Leidenschaft für ihren Job. Vielleicht ist sie halt auch sagen, ich komme nach Hause, ja, dann habe ich 1 Milliarde E-Mails, aber ich habe ja auch 5 Wochen Zeit, die abzuarbeiten.
Ja, ja, ja.
So. Und man selber denkt so, 1000 E-Mails, ich muss 1000 innerhalb von den nächsten 1,5 Stunden schaffen.
Ja. Ich muss sagen, ich habe das, ich kann das steuern so ein bisschen. Ich habe dann auch vor der Projektwoche habe ich noch 2 Wochen frei. Und da ist jetzt auch ganz frisch noch ein kleiner Urlaubsslot reingebucht worden. Es geht nach Österreich. Ganz spontan jetzt. Gestern, glaube ich, gebucht. Gestern? Ja. Da, wo wir auch mit der Schule waren. Nach Aschau.
Nach Aschau? Ach, witzig.
Schön so ein bisschen Wellness. Vielleicht mal wandern. Und eigentlich sonst saunieren. Pool, Sauna, Pool, geil. Ende.
So ein kleines Spa-Hotel irgendwie.
Genau, ja.
Ah, ja. Geil. Musst du mal schicken. Das finde ich ja auch mit Kera immer cool. Ja.
Das war so lustig. Vielleicht auch da eine Mini-Erzählung. Es gibt so, ich würde sagen, das Äquivalent zu Motel Ones und diesen ganzen anderen stylischen, sagen wir mal, Budget-Hotels gibt es halt auch in Österreich. Das ist so eine Hotelkette, die gefühlt sehr, sehr, wie soll ich sagen, nur das Nötigste quasi bereitstellt, also geile, kleine, stylische Zimmer und halt geile Saunalandschaft so und darüber hinaus halt nicht viel Schnickstack anbietet für einen guten Preis und halt eben halt, wie soll ich sagen, auf einem Niveau, wo du sagst, boah, ich fühle mich hier einfach wohl, es sieht halt nicht aus wie, weiß ich nicht, letzte Jugendherberge oder halt auch so, ich sagen, kennst du diese auf alt gemachten, alten Hotels, wo du dir so denkst, so,
die auch im Zweifel super teuer sind, aber man denkt so, ich verstehe das nicht, warum Leute dafür so viel Geld zahlen.
Mich reizt halt dieser österreichische Bayern-Charme von alten Hotels nicht, ne, die so immer noch so roten Teppich haben in den Zimmern, wo du denkst so, warum hat man noch Teppich?
Also Kofferwägen, so ein Typ, der da irgendwie mit einer roten Mütze steht und einem den Koffer abnimmt, wo man jetzt so, nee, spart euch das Geld, macht lieber die Zimmer cool.
Ja. Und das ist halt so genau das, ne, du kennst es ja von Motel One und so, ne? Das ist einfach nur so, komm dahin, sei anonym, mach dein Ding so, ist einfach geil. Ja. So. Und da haben wir was Cooles gefunden in dem Segment und bin mal gespannt, was ich danach erzählen kann. Und
das ist so eine Kette auch, sorry.
Ja, genau, die haben irgendwie 40 Hotels.
Hast du den Namen?
Vaja, glaube ich. V-A-J-A. Werbung. Und ja, ich werde im September dann berichten, ob es wirklich so cool war, wie gedacht. Aber und in der Zeit wollte ich halt auch komplett einfach abschalten. Da wird auch alles vom Handy rausgeschmissen. Da werde ich aber vorher quasi dafür sorgen, dass in allen Projekten alle Bescheid wissen, so, ey, ich bin nicht da, überlebt alleine. So, und dann ist halt, da würde ich halt vorher die Erwartungen halt so setzen, dass ich mich auch nicht schlecht fühlen muss, weil halt alle wissen, okay, da ist halt nichts zu holen in den 2 Wochen. Und jetzt für diese Workation war es halt so, okay, irgendwer muss halt irgendwie verfügbar sein in dem Kontext und dann
machst du halt. Genau, das heißt, war vorher aber klar, dass es so ist, ne? Und sonst, das heißt, du hast ja auch wahrscheinlich nicht versucht, so, ich sag mal, davor alles so zu hinterlassen, dass das alles total sauber zu Ende ist, weil du wusstest, naja, ich fahre auf Workation.
Ja, eben, genau.
So, ne? Das heißt, es war klar, ihr könnt arbeiten, wenn ihr Bock habt und so.
Ja. Deswegen passt das. War eher so ein bisschen Teilzeiturlaub, würde ich das nennen. So.
Ja. Witzig. Steht bei dem Duden, Workation, Teilzeiturlaub.
Ja. Boah, hast du das mitbekommen? Duden und Wikipedia sind jetzt quasi zur Waffe geworden, zur politischen Waffe.
Muss ich den Aluhut rausholen? Ich weiß nicht, nein, also wieso, was passiert?
Ach Quatsch, nein, mein neuestes Hobby ist, sich darüber lustig zu machen, wie Leute sich gegenseitig fertig machen über so Shit halt, was die teilweise für Storys spinnen. Das ist so ein bisschen der Kampf der Aluhüte gegen Nicht-Aluhüte Und das halt zu beobachten, finde ich super lustig und entertaining. Mhm. So. Und da war letztens so der Aufschrei auf Twitter, oh Gott, Wikipedia ist jetzt zur Waffe geworden. Und da war es so, dann gab es Streit darüber, weil irgendein Artikel zu häufig geändert wurde und irgendeine politische Partei gesagt hat, ja, das ist jetzt wichtig, weil wir ändern jetzt die Definition von irgendwas, aber sagen es nicht. Und dann haben die einen gesagt, ja, ihr habt euch irgendwie verschworen, Wikipedia ist jetzt politisch. Und dann war es so, am Ende des Tages kam raus, nee, Mann, die haben einfach nur einen Blocker reingesetzt für den Artikel, weil zu viele Leute zu viel editiert haben.
Klar.
So, ja. Und aber es ist geil, wie die Leute sich darauf aufgegeilt haben und sich gefetzt haben über diesen Artikel. Da habe ich mir gedacht, Leute, geil. Ich hab erstmal Popcorn gemacht und ein bisschen gegessen.
Ich glaube, da gab es irgendwann mal vor 2 Jahren so eine ZDF-Neo-Magazin-Royal-Folge darüber, wo es mal ganz spannend war, so zu gucken, dass irgendwie voll viele Wikipedia-Artikel auf sehr wenig Leute zurückgehen und so.
800
und
da oder so. Du,
ne? Ja, irgendwie so. Und da gibt es so super Spreader, also ne, so Leute, die ganz viel schreiben und die natürlich schon irgendwie das Bild der Plattform prägen. Wenn du da halt Pech hast, hast du da jemanden, der ein bisschen kacke ist. Und wenn es da nicht genug Leute gibt, die dann irgendwie da mitdiskutieren. Und dann wurde auch ganz viel irgendwie über diese, naja, du kannst es ja einsehen, die Diskussion.
Ja.
Und wie witzig, unsachlich, also weißt du, wie diese hochwissenschaftlichen Artikel schreiben und dann wie Kinder in diesen Kommentaren streiten. Das war so witzig zu sehen.
Ja, ich finde das teilweise unterhaltsamer als irgendwie Netflix oder so in letzter Zeit. Ja. Wobei ich auch Stranger Things jetzt durchgeguckt habe. Alles
stopp. Eddie!
Ja, warte mal. Hat der. Spoiler, warte.
Spoiler. 3, 2, 1, wir spoilern jetzt Stranger Things.
Warte mal, ist er.
Viel Spaß, jetzt.
Ist er gestorben am Ende?
Ja.
Ach so, ist
das, also,
boah, meine Gedächtnis.
Wir vermuten, ja, also wahrscheinlich.
Ja, ach nee, stimmt, als der,
Solo.
Wie heißt der einen nochmal, der so komisch spricht?
Dustin, der redet nicht komisch.
Natürlich.
Beleidig nicht Dustin.
Ich hab dich beleidigt, ich hab ihn nur beschrieben.
Okay.
Ich würde nur sagen, der hat so eine komische Fukuhila-Lockenfrisur.
Die beste Frisur.
Ich glaube, du identifizierst dich zu sehr mit irgendwelchen fiktiven Charakteren aus einer Serie, die von Netflix produziert wird. Nein. Der ist ja auch nachher zu dem, war das der Onkel oder war das der Dad?
Ja,
ich glaube, der Onkel war das, genau. Ne? Das ist zum Hin hat ihm noch irgendwas so überreicht. Ich glaube, eine Kette oder was war das? Keine Ahnung.
Genau.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Das Plek, glaube ich, war das, ja.
Ja.
Wie ist dein Fazit?
Bockt voll. Also ich finde, was ich am geilsten finde an der Serie, ist diese Machart, wie sie halt quasi wirklich es schaffen, diese Zeit, in der das spielt, mit Musik und allem drumherum, mit diesen ganzen Atmosphären und so diesen ganzen Klischees, sowas von aufzuladen, dass du so denkst, so, ja, so stelle ich mir das vor, so wurde mir das von Hollywood die ganze Zeit verkauft, so habe ich das gespeichert, so will ich, dass es ist. Und dann halt so eine coole Abenteuergeschichte mit den Kids, die dann halt immer wieder alle gleichzeitig an unterschiedlichen Orten den krassesten Scheiß erleben und irgendwie zufällig einander irgendwie den Arsch retten, obwohl sie irgendwas Dummes machen und jeder von denen eigentlich immer so, hey, ich hasse mein Leben, lass mal Monster töten, okay. Und dann, ja, ich find's geil, wie die das halt aufbauen, dass die halt immer so parallele Stories haben, die parallel laufen mit diesem geilen 80er, keine Ahnung, 80er-Jahre-Flair und dann halt irgendwie, ja, immer wieder diese Context-Switches haben, ne, da kämpfen die dort, dann auf einmal haben die da das Monster von der Perspektive fertig gemacht in der Traumwelt, also super geil gemacht irgendwie, ja.
Ja, ich glaube, wenn ich was rausnehmen müsste, für mich sind es die Charaktere, weil ich irgendwie jeden Charakter geliebt habe dann irgendwie. Also die, egal wen die auch neu eingeführt hat, ne, so Leute wie Dustin und so, die man von Staffel 1 eigentlich schon irgendwie ins Herz geschlossen hat, also ich.
Klar.
Und dann, aber dann irgendwie Robin dazu kam oder dann irgendwie Susie, ne, die kleine Freundin von Dustin, die auch noch mehr Raum hätte haben können, oder Maxine dann irgendwie in Staffel 2 ja erst dazu kommt, so wie cool die das hingekriegt haben, dass man irgendwie jeden einfach cool findet. Ja. Also klar, manche sind ja in ihrer Rolle auch so ein bisschen weird, wie Will, also ne, der ja irgendwie immer so ein bisschen der Verschüchterte, irgendwas passiert.
Boah.
Der ist halt nicht so, was
sagen? Ich würde sagen, jedes Mal, wenn er seine Gänsehaut da bekommt, dachte ich mir so, oh, nicht schon wieder.
Ja, der halt irgendwie so ein bisschen nervig ja auch irgendwie ist, ne, aber trotzdem passt der da rein, es ist trotzdem irgendwie fein und so, und das fand ich irgendwie am beeindruckendsten, dass man irgendwie, egal, wen die da reingeworfen haben in die Serie oder Murray und so, und dann die Erwachsenen ja auch super cool irgendwie sind und irgendwie sympathisch. Selbst dieser böse Pilotenschmuggler, der dann irgendwie auch Juri, glaube ich, der auch irgendwie dann witzig war. Also, das fand ich so krass, dass du eigentlich die ganze Zeit nur hart sympathisierst und dir eigentlich denkst, ach, ist das schön, ach, ist das schön, ach, sind die
da,
ist das cool. So, und
ich glaube, die geben halt super auch jedem die Chance, irgendwie so ein Held zu sein in bestimmten Szenen, weil die halt eben immer diese Parallelszenen halt aufbauen ohne Ende, ne? Das heißt, du weißt so, okay, hätte jetzt Dustin gerade nicht das getan mit dem einen Dude, dann hätte wer auch immer gerade nicht das Monster überhaupt besiegen können, weil das wiederum zusammenhängt. Und das heißt, die haben doch jedem irgendwie die Chance gegeben, auch zu glänzen, außer halt dem einen Dude. Obwohl selbst dem, der von diesem Monster einfach niedergemetzelt wurde, der Ex-Mann oder der damalige Mann von, wie hieß die Mutter nochmal?
Winona Ryder.
Ja, genau.
Aber ich weiß nicht. Ja.
Der Super, wie hieß der? Der hatte so geilen Helden, Superhelden-Namen am Ende noch.
Also, keine Ahnung. Ich habe ja Staffel 2 nicht gesehen. 3 nicht gesehen.
Warte mal ganz kurz. Du hast Staffel 2 nicht gesehen?
Ja, das Ding war, wir haben Staffel 1 geguckt, war mega begeistert. Also, das ist ja schon lange her, als sie rauskam. Dann kam Staffel 2 raus, wir haben die ersten 2, 3 Folgen geguckt. Dann kam irgendwas anderes raus, wo ich irgendwie mehr Bock drauf hatte. Dann war ich so quengelig und hab gesagt, lass lieber das gucken. Chiara hat irgendwie ein halbes Jahr versucht, zu sagen, komm nicht mal Stranger Things gucken. Ich war so, oh nee, jetzt hab ich auch keine Lust mehr. Und dann kam irgendwann Staffel 3 und 4, dann haben alle darüber so geredet, das fanden die alle mega. Und dann hat Chiara in der Zeit schon Staffel 2 so alleine geguckt und meinte, das ist mega gut, lass mal gucken. Und dann brauche ich natürlich erst 3 andere Leute, die mir sagen, das ist auch wirklich cool ist. Und dann habe ich gesagt, ja, lass mal Folge Staffel 3 und 4 gucken. Ich bin ein Trottel, ja.
Ja, okay, aber das erklärt, warum, okay, ja, das erklärt, warum du da nicht den, weil ich sagen muss, ich fand Staffel 2 auch mit am geilsten.
Echt? Okay.
Spannend. Einfach nur, weil irgendwann mal hast du ja so einen Punkt, wo du dir auch denkst, okay, haben die Story vielleicht ein bisschen zu weit gebracht und da hast du ein bisschen Wiederholungseffekt drin mit, okay, es geht wieder ein Portal auf, okay, gut. So, und Staffel 2 war noch so frisch für mich. Aber ich hatte auch den Vorteil, ich habe Staffel 1 gesehen, hatte ewig lange Pause und dann habe ich 2, 3 und 4 hintereinander geguckt. Und da hatte ich in dem Vergleich, muss ich sagen, Staffel 2 war ich ziemlich cool. Aber wenn du 3 und 4 gesehen hast, wäre es halt irgendwie total lame, jetzt nochmal 2 zu gucken. Weil ich glaube, dann
Hat mir halt 2 zusammengefasst, halt relativ ausführlich und so. Und die haben ja auch so Rückschau. Ne? Die haben ja bei Netflix auch immer echt das ganz smart gemacht. So, hier hast du nochmal das zusammengefasst und so. Genau. Ja, ich bin da irgendwie so ein Hype-Trottel manchmal. Ich habe ja auch Breaking Bad irgendwie gefühlt damals so vor mir hergeschoben. Die ersten 4, 5 Jahre habe ich es nicht geguckt, weil ich dachte, alle sagen, das ist die beste Serie der Welt. Ist irgendwie nervig, keine Ahnung. Also nicht, dass man es aktiv so denkt, aber irgendwie war da immer so eine Blockade, dass ich gesagt habe, nee, fange ich jetzt nicht an. Und dann habe ich es geguckt und war halt mega begeistert, natürlich, weil ich halt ein Trottel bin. Und das eigentlich die ganze Zeit schon cool finden können. Aber irgendwie habe ich es nicht gemacht. Das war bei Stranger Things genau das gleiche Prinzip.
Ja, kenne ich irgendwo her. Ich schiebe auch jede Empfehlung, die auf. Also, ich habe jetzt, glaube ich, eine Liste allein von dir so 20 Sachen. Ja. Dann quasi arbeitsbedingt kriege ich jeden Tag irgendwie, das ist geil, dies ist geil, jenes ist geil. Und ich denke mir so, wo fange ich überhaupt an?
Egal, ich muss mal nur Ted Lasso gucken, ja.
Ich habe die erste Folge so zu halb geguckt und dann fand ich es so. Es war zu nett. Es war so zu.
Ja, es wird nicht weniger nett.
Es war so, ja, okay. Wann, es wird noch besser. Wo kommt der Arsch, mit dem ich sympathisieren kann? Wo ist Vegeta?
Oh, den gibt's. Natürlich. Oh, Roy Kent. Egal. Also, wir sind ja gerade im Spoiler-Part. Wir waren in Thor, in dem neuen. Und deswegen kurzer Thor-Spoiler, wie auch immer. Also, der Film, mega witzig. Also, die, mit denen ich im Kino war, mit hier Isa, Robin und so von den Leichtathleten, Annika und Chiara, ich glaube, die waren nicht ganz so begeistert, weil ich wusste halt vorher, die werden immer härter in diese Comic-Schiene gehen. Das heißt, es wird immer abgespaced. Jetzt ist ja dieses ganze Multiversum-Shit, haben wir letztes Mal schon gesprochen. Das heißt, es wird einfach nur noch crazy. Das heißt, er war sehr albern, aber ich habe damit gerechnet und fand es mega witzig, so, weil ich habe halt keinen seriösen Film erwartet. So, ne? Sondern für mich war völlig klar, es wird absolutes Shitfest und Albernheit. Und weißt du, dann ist da auf einmal, kennst du noch den Film Gladiator?
Ja, ja.
Ja, dann ist da Russell Crowe, der Gladiator, ist einfach so ein fetter Zeus. Und so, es ist so witzig. Auf einmal kommt Zeus daran. Und dann so, und worauf ich hinaus wollte, in der After-Credit-Scene wird dann Herkules auf einmal betritt den Raum. Und das ist Roy Kent, der beste und Lieblingsschauspieler natürlich aus Ted Lasso. Ich habe im Kino fast geweint vor Freude, deswegen muss ich gerade drauf.
Aber jetzt ohne Scheiß. Langsam ist so ein bisschen, machen die einen auf Balenciaga, ne? Also mit,
Es gibt. Mit den Stars meinst du?
Nee, eher so. Nee, was meinst du? Ich glaube, die denken sich mittlerweile nur noch so, wie weit können wir es treiben? Wann ist too much? Und das hat ja Balenciaga mit Mode so gemacht, so wo die einfach die absurdeste Scheiße produziert haben, so High Heel Crocs für ein paar tausend Euro. Und denkst du so, no? Und dann guckst du auf Instagram und denkst du so, yes? Warum? Ja. Und ich denke mir, Marvel macht das Gleiche. jetzt ziehen die Herkules und Zeus irgendwie noch mit rein, um da noch so ein Spin-off zu machen.
Das sind halt die Comics, ne?
Ja, ja,
also die gehen halt einfach jetzt in alle Comics und denen ist nichts mehr zu schade, ne? Wo, wie du sagst, ja, wo sie am Anfang noch gesagt versucht haben, wir versuchen Leute ins Kino zu holen mit seriösem Comicfilm so ungefähr, ne? Gerade so die Captain America-Filme und so. Das sind ja, das waren ja nicht mal, also das fühlte sich ja gar nicht nach Superheldenfilmen, ja, an, sondern eher nach so 24 oder keine Ahnung was. Und jetzt ist halt irgendwie so klar, weil man merkt das immer so ein bisschen, wenn man so ein bisschen die Comics kennt, als will ich jetzt so viel kennen, aber ja, da war jetzt ja Natalie Portman, also ne, die kennst du noch aus den ersten Thor-Teilen, ja, ja, ne, die Freundin quasi, ja, ja, die war jetzt ja der weibliche Thor. Das heißt, der Hammer hat sie gerufen und es gibt halt Comics, wo sie dann Mighty Thor ist, deswegen sagt sie auch in den Filmen so, ich bin jetzt Mighty Thor und so. Und das ist halt so, warum sagst du eigentlich, okay, weil ja, das der Comic heißt so und keine Ahnung, da gehen die in irgendwie so eine Welt und dann ist irgendwie alles schwarz-weiß. Auf einmal gibt es eine ewige Schmiede innerhalb von irgendwas, der Schattenwelt, wo man sich was wünschen kann und so. Es ist einfach nur noch abgespaced. Ja. Es ist halt wirklich wie, wenn du einen Comic liest und denkst dir so, okay, ich hinterfrag das nicht mehr. Und auch, ne, der Bösewicht, ja, ist halt Christian Bale und irgendwie Matt Damon spielt mit und so. Das ist einfach völlig absurd. Und du hast auch so gemerkt, der Bösewicht wird gar nicht mehr groß eingeführt. Ist so, ist scheißegal, der ist jetzt hier der Böse, das ist die Bedrohung. Ist das scheißegal. Geht einfach mit uns mit und habt Spaß, ja, mit dem Film. Ja. So. Und das finde ich halt ganz cool, aber ich glaube, das ist halt nicht der große, breite Massenmarkt. Ich glaube, dass viele dann jetzt so mit dem Film und vielleicht jetzt mit den nächsten Sachen, die kommen, so mit She-Hulk, ich weiß nicht, wie das so ankommen wird, aber dass die Leute dann so sagen, ja, reicht jetzt auch für mich. Ja. So,
ich muss sagen, ist auch fein. Ich fand's halt immer geil. Ich find's bis jetzt, also ich find's immer noch geil, aber wie soll ich sagen, das Tempo und die Masse ist einfach too much to handle. Und ja, was ich nicht machen kann, ist dieses Cherry-Picking, sodass ich sage, ich guck mal da einen Film, dann guck ich mal da einen Film. Ich habe schon so den Anspruch, irgendwie alles mitzubekommen, aber dafür ist es einfach zu viel, zu schnell. Ich komme nicht mehr. Also, ich habe dann noch so auf Disney Plus noch ein paar Serien geguckt, mit Loki zum Beispiel. Dann habe ich Winter Soldier angefangen, dachte mir so, yo, wann? Ich versuche ja auch noch ins Leben zu haben und zu surfen und so und alles gleichzeitig ist dann too much. Also, mich hat Marvel so ein bisschen verloren, eben durch die Masse, weniger durch diese Absurdheit, die ich wahrscheinlich gar nicht so krass mitbekommen habe, weil ich noch gar nicht so weit bin, aber
ja. Ja, ich glaube, die Serien sind halt so ein Schritt gewesen, der halt contentmäßig cool ist, so, weil du bist halt zugeschmissen damit irgendwie, aber der halt dann, sage ich mal, die Leute, die halt eben sagen, okay, also als würde mein Leben ausbestehen, ne? Also auf gar keinen Fall, so, aber da muss, wenn man dann sagt, okay, dann kann ich auch eine andere Serie gucken, so, weil ich kam nicht mehr hinterher und kann jetzt WandaVision, Loki, Winter Soldier, jetzt She-Hulk kommt, dann Hawkeye als Serie und so. Und ich bin mal gespannt, wie die das jetzt hinkriegen, wenn jetzt die ersten Kinofilme kommen, die sich auf diese Serien beziehen, wie gut die das hinkriegen, Leute eben abzuholen, die nicht die Serien geguckt haben. Ich frage mich, ob sie es überhaupt wollen oder ob die sagen, nee, dann ist es halt so. Oder ob das so ist, wie manchmal dieses, ach, du kannst über einen von 10 Gags mehr lachen, wenn du die Serien kennst, so, wo es halt dann irgendwie egal ist und dann ist auch okay, wenn du Kinofilm guckst. Ich kann es noch nicht so einschätzen, wie es wird. Ich bin gespannt, ich werde berichten.
Ja, ja. Was ich spannend fand, ist, dass Disney Plus jetzt, ich glaube, entweder genauso viele oder mehr Abonnenten hat als Netflix.
Das ist krass, ne? Ja. Und kosten auch 8,99 immer noch, ne? Also sind von 7,99 auf 8,99 gegangen.
Ja.
Ja.
Was
Netflix-Aktie.
Ja. Toughes Business irgendwie. Ich meine, die versuchen ja ohne Ende irgendwie Content zu machen. Und manche Sachen sind auch cool, aber viele Netflix-Produktionen, die guckst du dir an, denkst du so, warum habe ich das jetzt gemacht? Es war einfach nur so.
Absolut.
So sehr, sehr oberflächlich. Ja. Klischees, hier und da, cooler Actionfilm, aber halt 0815.
Ja, genau, weil, also, ne, guck dir die Berichterstattung über The Gray Man und so an, ne, das sind halt immer, da wird mit Zahlen, also mit Summen von Geld durch die Gegend geworfen. Und also das ist, also das von den Reviews her ist es das nicht wert. Ja, so. Also das wollen die Leute auch im Prinzip gar nicht so richtig dann anscheinend, oder die Qualität ist nicht gut genug und es gibt genug Trash-Serien, die auch da gemacht werden. Und ich glaube, die anderen ziehen gerade nach. Und ich habe ja letztes Mal auch von hier The Terminalist erzählt, so auf Amazon, auf einmal kommen auch einfach gute Amazon-Produktionen raus, die es vorher eigentlich nicht so vielleicht wirklich gab. Da gab es halt irgendwie The Man in the High Castle und so, da haben die immer viel Werbung mitgemacht. Ja. So, habe ich jetzt nie reingeguckt, vielleicht war das auch schon eine super Serie, ich habe keinen Schimmer. Aber man
also hat das war dieses Hitler-Ding in den USA, ne?
Genau, wenn irgendwie Hitler gewonnen hätte, was sich dann verändert hätte oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. So, und ich habe das Gefühl, jetzt kommen auf einmal da Serien, die haben super gute Comic-Serien, irgendwie Invincible ist mega gute Serie auf Amazon. Und ne, jetzt kommt Disney, wo man erst so dachte, ja gut, die alten Disney-Filme, wenn man Kinder hat, dann abonniert man das und dann kann man die da hinsetzen, dann gucken die Disney-Filme so. Und auf einmal ne, machen die dann gute Star-Wars-Serien, die dann da exklusiv laufen und so weiter und so fort. Und ich glaube, der Markt ist einfach noch mal viel härter geworden. Aber ich bin gespannt, wie es da so weitergeht. Ist ja genau wie bei Fußballstreaming. Es ist super ekelhaft, die Saison. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ja, ja. Also ich bin auch kurz davor, einfach zu sagen, ey, ich bin raus aus dem Game. Weil irgendwie The Zone hat erhöht auf irgendwie 30 Euro im Monat. What? Sky kostet 30 Euro im Monat und so. Und alle zeigen ja unterschiedliche Sachen irgendwie dann. Ja, ja. Dann gibt es noch irgendwie RTL Plus manchmal und Eurosport Player. Also es ist so, dass ich glaube, wirklich denke, dass wahrscheinlich wie bei Streaming, dass wir so gerade, oder wie bei vielleicht auch Häusern, bei Immobilien, dass wir gerade an diesem Punkt sind, wo dann Leute wirklich auch sagen, wie bei Marvel, ey Leute, so ich bin lang mitgegangen, aber ich bin raus. Ich bin einfach raus so. Und dann werden, glaube ich, die Zahlen ganz schön einbrechen. Da bin ich gespannt, wer in den Ruinen sich dann irgendwie da erhebt oder wer da irgendwie überlebt.
Ja, ja. Ich glaube, ich stelle es mir so geil vor, wenn du irgendwas mit Filmen zu tun hast gerade, ist so, okay, wer bezahlt das nächste Projekt? Apple, Amazon, Disney, wer hat Bock?
Apple haben wir ganz vergessen.
Ja, ja. Absolut. Ne, aber da wird ja eigentlich nur noch so Geld auf das geworfen, was gerade noch irgendwie attraktiv ist. Und das Beispiel ist perfekt, wie mit Immobilien. So nach dem Motto, okay, lass mal irgendein Haus kaufen und das irgendwie, scheiß drauf, was ein Bruchbude ist, Hauptsache wir können da irgendwie was abstauben. Ja, bin mal gespannt, wie sich das jetzt auch so vom Portemonnaie her entwickelt, weil ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie, ich meine, das ist das Erste, was du irgendwie loswirst, ne, wenn es knapp wird finanziell, sagst du, okay, Streamingdienst kann ich irgendwie am ehesten drauf verzichten.
Ja, vor allem auf den dritten im Zweifel. Ne? Genau. Manche haben ja vielleicht ein, zwei oder so, dass man sagt, okay, sorry, dann nur einer. Und dann ist die Frage, welcher wird das sein? Ja. So, ne? Also bei uns ist es gerade zum Beispiel total klar Apple. Wir gucken gerade voll viele von diesen Apple-Serien durch, weil die einfach so krass produziert sind. Und man denkt so, Wahnsinn, du kannst dir irgendwie jede Serie da voll gut angucken. Das wäre so der, der jetzt gerade überleben würde bei uns wahrscheinlich. Ja, ich habe letztens eine Kino-Plus-Serie voll geguckt, das ist so eine YouTube-Serie der Rocket Beans Gedöns, wo die auch oft mal so Regisseure oder Kameramänner so aus Hollywood und so dabei haben. Und da fand ich es total spannend, weil die berichtet haben, also so ein, ich weiß nicht, ob der Co-Regisseur oder Kameramann war, dass es total gerade krass ist, dieses Wettbieten der Streaming-Anbieter, dass es quasi fast wie Fußballerverträge ist. Die sagen dann, Netflix kommt, sagt, Regisseur, sagen wir mal Taika Waititi, der jetzt den neuen Thor-Film zum Beispiel gemacht hat, so 5-Jahres-Vertrag bei uns, du hast freie Hand, feel free, du hast das Budget, arbeite für uns, let's go. Ja, so. Ja. Und dann kommt Amazon und sagt, naja, bei uns, wir sichern dich 6 Jahre ab und so. Also du hast wirklich so diese Jahresverträge und dann haben die wahrscheinlich, da habe ich jetzt, weiß ich nicht, aber bestimmt dann so, wie so bei Buchverlegen, so nach dem Motto, du hast die Pflicht, irgendwie in diesen 5 Jahren 4 Filme zu machen oder 3 Filme zu machen. Und hast dann aber dann so dein fortlaufendes Gehalt und du weißt direkt, womit du rechnen kannst. Und du hast nicht mehr dieses wie früher viel Risiko. Du hast Geldgeber, du hast irgendwie einen Film, hoffentlich funktioniert der. Es ist scheißegal, ob der Film funktioniert.
Genau, also, du bist safe. Ne,
du bist safe. Netflix hat seine Promo mit dem The Gray Man. Wahrscheinlich hat sich das trotzdem alles gelohnt, auch wenn der Film, ich habe ihn wie gesagt nicht gesehen, aber die Kritiken sagen, ist super crap. Also super crap ist falsch, aber
die Kritiken sagen, nicht den Hype wert.
Der vielleicht ist nicht fancy wird. Genau. Dass dadurch Qualität immer egaler wird und Quantität halt einfach siegt. So nach dem Motto, wie können wir die Aufmerksamkeit des Zuschauers möglichst lange binden? Und darum geht's nur noch. Nicht darum, also wenn jetzt, sag ich mal, auf Amazon ein mega geiler Film rauskommt, dann schießen die Leute 1 Monat einen Vertrag ab, gucken den, fertig. Im Zweifel leihen sie den sogar nur, weil bei Amazon das ja auch geht. Und das bringt diesen Streaming-Anbietern halt nichts. Deswegen wollen die einfach eher dauerhaft Content haben, Content. Und natürlich sinkt dann die Qualität. Also das ist ja, kann man sich gut vorstellen.
Ja, ja, das fand ich ganz spannend. 100%. Was ich auch spannend fand, war letztens irgendwo gehört, dass der größte Filmemarkt weltweit China ist, tatsächlich. Was irgendwie logisch ist, wenn man einfach nur nach Köpfen geht. Aber tatsächlich ist China von den Verkaufszahlen der allergrößte Markt. Vor allem mit Lokalproduktion. Also das heißt, die machen irgendeinen lokalen Film, den wir niemals irgendwie zu Gesicht bekommen werden. Quasi Story in China mit chinesischen Schauspielern einfach komplett intern produziert quasi. Mhm. Und machen damit mehr Kohle als irgendein high produzierter Hollywood-Film, der in der restlichen Welt quasi gespielt wird. Das fand ich interessant und Das war dann, kam wieder Aluhut-Mensch und sagte, ja gut, du musst überlegen, wenn du dir die letzten, egal welche Filme es geht, du hast sehr, sehr häufig natürlich auch chinesische Koro-Darsteller in vielen Hollywood-Produktionen, wo ich nie darauf geachtet habe, weil ich bin ja kein Rassist oder so. Aber wenn man, ne, wenn man das so miteinander verknüpft, kann man sagen, ja klar, es erhöht natürlich die Chance, dass du diesen Riesenmarkt China dann natürlich auch irgendwie bespielen kannst, wenn die Leute sagen, hey, das ist irgendwie ein cooler Film, weil irgendwie identifiziere ich mich mit den Charakteren so ein bisschen mehr, ne? Was das Normalste der Welt ist. So, aber diese Brücke hätte ich irgendwie selber nicht connected, weil ich nie mehr Gedanken darüber gemacht habe, wie groß China eigentlich ist und wie groß der Filmemarkt ist.
Aber das ist so geil, weil da passt auch wieder genau die Analogie zum Fußball, weil da ist das ja exakt das Gleiche, dass dann Vereine sich Spieler zum Beispiel aus dem südamerikanischen Markt kaufen oder aus dem chinesischen Markt. Nicht nur, sondern die sind ja auch gut in der Regel im Zweifel, sonst würden die nicht gekauft werden, aber um diesen ganzen Werbedings abzugreifen. Ich weiß zum Beispiel, bei Frankfurt spielt Hasebe, der ist quasi ein Volksheld in Japan. Ja. So, den kennt hier in der Bundesliga vielleicht jemand, weil der irgendwie 37 ist und immer noch Fußball spielt. So, das, aber nicht von seinem Können unbedingt. So, das ist einfach ein solider Spieler. So. Mhm. Aber der ist halt, deswegen gucken, ich jetzt mal irgendwas in den Raum geworfen, super viele Japaner, Bundesliga und Frankfurt, die das sonst niemals gucken würden. Trikotverkäufe da in der Gegend. Und so ist es, glaube ich, mit ganz vielen Spielern in ganz vielen Ländern.
Ergibt auch Sinn irgendwie.
Ja, das ist aber total krass, was das dann wieder so wie das gar nicht so zwingend um dann Skills geht oder um Filmqualität oder keine Ahnung was, sondern um was für ein Mensch, aus welcher Ethnie oder aus welcher Menschengruppe ist es irgendwie. Ja.
Das ist krass. Geil fand ich auch in dem Kontext die Erzählung über einen speziellen Film aus China, ich glaube Wolf Warrior oder sowas. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Also, aber es ist so wie Rambo, nur halt die chinesische Version. Und das Coole ist halt, was halt quasi Hollywood war ja typischerweise entweder du hast halt den amerikanischen Helden und eben entweder den Nazi oder den Sowjet. So, das waren so die typischen so Konstellationen. Und ja, klar ist in Wolf Warrior der chinesische Staatsheld, ne? Und dann gibt es den bösen Amerikaner oder den bösen was auch immer. So, aber halt so vom Setup, von der Storyline und vom Plot her eins zu eins dieselben, wie soll ich sagen, dieselben Techniken des Filmemachens. Nur halt je nachdem, wo du dich
quasi... Wenn es der Vietnamkrieg, dann ist es irgendein anderer Krieg wahrscheinlich. Irgendein chinesisch-japanischer Krieg.
Genau, sowas, die bösen Japaner, was auch immer. Ne? Aber es ist so lustig, wie quasi manchmal, ich habe mich selbst ertappt, wie sehr man selbst von seinem, wie zentriert man sich selbst quasi der Welt so positioniert, sich denkt, ja, alles dreht sich um mich. Und wenn du nur so für einen Moment drüber nachdenkst, wie das für die anderen ist, stell dir mal vor, du bist gerade in Indonesien und guckst indonesisches Kino und dann, natürlich bist du der Held und alle, ne? Und wie offensichtlich, aber trotzdem irgendwie dann doch nicht präsent das irgendwie war. Das hat mich richtig so
total
für einen Moment kurz irritiert.
Ich finde, präsent wird das immer bei so Filmen, wirklich bei so Kriegsfilmen, wenn es dann so, ich glaube, vor 5, 6, 7 Jahren gab es mal American Sniper. Ja. So, das war auch so ein Film, der hat, also ich habe den nicht gesehen, aber auch da haben wir nur die Kritiken gesehen, so dass der wohl so vor Pathos trieft, in jedem dritten Bild ist so eine amerikanische Flagge, die weht und so, wo man wirklich das so merkt, das ist ja auch wie bei dieser Terminalist, da geht's voll um so die Navy Seals, ne, den nicht Bro-Code, aber so den Code unter denen und so, und damit können wahrscheinlich dann andere Länder einfach sehr wenig anfangen, so wir finden das irgendwie cool, weil wir in die Kinderwiege schon gelernt haben, so ich habe Bundeswehr gespielt im Wald, so, ne, mit Freunden damals in Frankenberg und so, ne, oder wir fanden diese kleinen Armeesoldaten witzig, diese Plastikfigürchen und so, haben damit gezockt, ne, und in anderen Ländern ist das wahrscheinlich einfach ganz anders und eine andere Heldenfigur vor allem,
Ja, vor allem hast du ja irgendwie in Deutschland irgendwie diesen starken Bezug auch zu Amerika irgendwie, ne,
klar,
das war irgendwie schon immer freier. Connected, ja, also, aber auch so, ne, ich meine so, wenn du als Kind aufwächst oder wie wir aufgewachsen sind, war halt immer Medien waren halt amerikanisch geprägt, ne? Das heißt, man hat das gar nicht hinterfragt. So, aber wenn jetzt jemand quasi einen Film vorsetzt, weiß ich nicht, ein indischer Soldat im Krieg gegen, Indien gegen Pakistan, was auch immer, Bürgerkrieg da der Held ist, würde ich mir denken, vielleicht ein cooler Film, aber ich connecte da null zu den Charakteren und es ist irgendwie so weit weg. Und
ist fast wie ein Comicfilm gucken,
ja, genau,
weil es so weit weg ist, ne?
Ja, genau, und klar, es ist für die Leute in Indien, wenn die dann den American Sniper Film gucken, denken die sich auch so, okay. Ja, deswegen.
Ja, das ist witzig.
Ja, ich find's aber spannend, das ist mir letztens auch nochmal so klar geworden, weil ich habe so ein Doku über Indien geguckt Und Indien hat in den letzten 3-4 Jahren quasi komplett flächendeckend 4G ausgerollt.
Mhm.
Und der Effekt ist.
Bei der 4 oder 5G?
4. 4.
Okay.
Aber halt so quasi. Ja. Und die haben halt günstige Smartphones quasi überall verfügbar. Mhm. Das heißt, du kriegst für $80 kriegst du ein geiles Smartphone. So.
Mit 4G.
Mit 4G. Und halt. Mhm. Ne? Und die Konsequenz dessen ist, dass quasi ein Drittel der Internetbevölkerung, die quasi auch YouTube und Instagram und Co. nutzen, indisch sind. Oder indischer Herkunft oder in Indien wohnen. So, eins von den Dingen. Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, crazy.
Mhm. Ist wie einfach, wenig sind wir eigentlich?
Ja, ja, aber das, da bin ich aber bewusst so, klar, wir sind 80 Millionen Deutschland, aber das ist halt irrelevant. Ja. So, wenn du auf, dann war mir klar, so krass, das ist eigentlich der größte Internetmarkt. Und man hat ja so, ich weiß nicht, ob das ist ein bisschen in der Tech-Szene, ist das so ein bisschen der, so ein bisschen, weiß ich nicht, so der Klischee, weiß ich nicht, YouTuber ist quasi irgendeiner aus Indien, der halt irgendwas mit Technik studiert hat und dir irgendwas über Technik erklärt. Ne? Das ist so das Standardbild und das ergibt auf einmal alles total viel Sinn, weil klar, wenn du da eben aufwächst und sagst, okay, was sind so meine Möglichkeiten? Also du hast plötzlich diese Freischaltung des Internets, ja klar, machst du Content und why not? Da kannst du gewinnen. Und die Leute, die deinen Content konsumieren, vielleicht auch in der regionalen Sprache, sind halt einfach fucking viele Menschen. Also,
genau, es ist ein größerer Markt, als wenn wir es in Deutsch machen würden.
Naja, genau. In Deutschland ist so, okay, fuck, mache ich es überhaupt auf Deutsch? Lohnt sich es überhaupt für die paar Menschen? Ja. Und da ist so, ja klar, es sind einfach paar 100 Millionen, locker, Milliarden Menschen, die. Das ist einfach so von der Dimension her so krass. Das ist,
ja. Ja, genau, da sind noch zwei Sachen, die vielleicht dazu passen. Ich war am Wochenende, am Sonntag, waren wir mit Kiaras Mom und der Family in Oberhausen im Gasometer. Das ist so ein alter Gasturm quasi, der jetzt so eine Ausstellungshalle ist.
Wie, der wird nicht revived für den Winter?
Genau, der wird nicht revived. Wir werden die wahrscheinlich sehr häufig gefragt jetzt gerade.
Richtiger Running Gag, ja.
Ja, und die Ausstellung ist quasi der zerbrechliche Planet oder so. Mhm. Und klingt erstmal so sehr Pathos und bla, aber es ist einfach eine von der Geo, glaube ich, eigentlich, oder zumindest mit der in Kooperation dieser Zeitschrift, mit super vielen Naturbildern quasi. Auf der einen Seite, wie schön Natur sein kann, auf der anderen Seite, wie zerbrechlich Natur eben ist. Und die haben, also das ist schon mal super cool, also da kann man auf jeden Fall sehr gut hingehen, super schöne Bilder, super gute Geschichten dazu. Auch da habe ich zum Beispiel gelernt als Biolehrer, da konnte ich meinem neuen Bio-LK schon direkt cooles, aktuelles Material liefern, dass es quasi einen Prizzly gibt, beziehungsweise einen Grolar. Das ist eine Mischung aus Polarbär und Grizzly. Weil das Eis so schmilzt, fangen auf einmal Polarbären und Grizzlies an, sich lieb zu haben. Und die zeugen Hybride. Und das sind dann quasi wie ein Maultier oder wie ein Liger, Löwe, Tiger und so, gibt's auf einmal Grizzlies und Grolarbären.
Vielleicht wann nennt ja man länger, die wie? Also wann sagt man Grizzly und
Grolar? Das ist immer die Frage, wer die Mutter ist. Ich weiß nicht genau, wann.
Ah, okay, wie, okay.
Genau, ist wie bei, es gibt ja einen Liger und es gibt einen Töwe.
Das kommt auf Töwe hört sich einfach so richtig. Richtig so.
Klingt wie Daniel Tübs.
Das, ja. Und Töwe. Oh.
Also das fand ich mal spannend. Ich glaube, für manche ist es vielleicht auch No News. Ich glaube, das kann man auch wissen, aber ich habe es jedenfalls noch nicht gewusst. Und was halt bei denen cool ist, die haben oben im dritten Stock quasi so eine riesige Weltkugel als Projektionsfläche und projizieren da quasi die Welt drauf, die dann so Tag-Nacht-Wechsel und so weiter hat. Und zeichnen da dann quasi live ein, Windströmung, Wasserströmung, das war's erstmal. Aber was halt dann spannend kommt, sind dann eben die anthropologischen Faktoren wie Schiffsverkehr und Flugverkehr und so, wo man dann mal sieht, ach krass, weil wir nämlich dabei waren, wie groß sind die Länder und die Märkte und so. Wie wahnsinnig nochmal der Unterschied ist zwischen der chinesischen Küste und zum Beispiel europäisch-amerikanischen Küste und so. Es ist nicht vergleichbar. Ja. So, das ist völliger Wahnsinn. Und dagegen wie riesig, weil auf so einer dreidimensionalen Kugel sieht man ja noch mal besser die Verhältnisse der Landmassen auf, wie fucking riesig Afrika einfach ist und wie leer, also und wie da einfach kein Flugzeug fliegt, also außer mal nach Südafrika vielleicht, ne, oder auf die schönen Inseln, gefühlt. Das ist halt auch noch mal krass, wo einem dann noch mal so sehr bewusst wird, wie du sagst, wie zentristisch irgendwie das Weltbild ist und wie man so denkt so, ja, die Afrikaner, so, ne, oder das Afrika, und man denkt an so ein kleines Land, also was natürlich, wenn man drüber nachdenkt, nicht so ist, aber was da noch für, was man ja auch früher dann in der Erdkunde und so oft gesagt hat, ne, wie viel Potenzial an Dingen da einfach steckt, ne? An Menschen, die Dinge können und in alle möglichen Richtungen, ne? Leider eben auch in Ausbeutung von Ressourcen und so, ne? Mit allen Vor- und Nachteilen, die da dranhängen. Aber das fand ich auch krass, nochmal da die Verhältnisse zu sehen, auch so wie der Schiffsverkehr läuft und völliger Wahnsinn. Und genau, Nacht, in der Nacht konntest du die Lichter sehen, ne? Wie bevölkert quasi die Gebiete sind. Auch völliger Wahnsinn, ey. Ist, ja. Also, fand ich krass.
Ja, es ist so lustig, wie quasi auch die, muss ich sagen, die letzten jüngsten Ereignisse so ein bisschen das, dieses sehr eingeschränkte Sehen auf sich selbst und auch auf die Welt so erschüttert haben. Das beginnt mit Covid, wo man gemerkt hat, so, oh fuck, man, wir hängen alle irgendwie zusammen. So.
All in this.
Ja, ja, ne, in allen Konsequenzen halt auch. Ne? Und dann hat man auf einmal gemerkt, so, oh ja, krass, ja, wenn irgendwie China die Häfen zumachen, dann wartet die ganze Welt und alle denken sich so, ja, okay, wenn ihr nicht weitermacht, dann machen wir auch nicht weiter. Ja. Ja, und dann halt, dann, ne, mit dem Krieg und so, jetzt mit Gas, und man merkt dann einfach so, wir sind halt hardcore connected so und wir können es eigentlich gar keinen Konflikt erlauben, weil sobald irgendwie so ein kleines Zahnrad irgendwo aus den Fugen gerät, ist halt komplett gefühlt Chaos, ne? Und wie du auch gesagt hast, was ich halt spannend finde, ist, wenn du diese ganzen Windströme und sowas alles bemisst und die Veränderung dessen über jetzt durch Klimawandel und so weiter hervorgerufen. Stell dir mal vor, einfach jetzt, du nimmst Afrika und sehr viel Wüste wird einfach zu, weiß nicht, Wald in 20, 30 Jahren, keine Ahnung. Was, das ist, also wie auf einmal wir alle überlegen würden, so, ja, will man noch in Deutschland chillen oder zieht man nach Afrika? Also keine Ahnung, ne, aber ich bin echt so gespannt, was die ganzen Veränderungen dann mit sich bringen. Von wir gehen zurück zur lokalen Produktion, weil man gemerkt hat, so komplett abhängig geht halt auch nicht, hinzu, okay, vielleicht wird Europa jetzt ein bisschen ungeil zu leben, weil es zu warm ist im Sommer, deswegen.
Oder die Arktis schmilzt und einfach nicht mehr
viel Europa da ist. Alter, wie viel Fläche ist denn da unten oder da oben, ne?
Das ist völlig Wahnsinn. Mach mal
da ein paar neue Städte. Aber ich habe das Gefühl, so, die Welt ist so kurz vorm, hey, lass einfach mal neu positionieren.
Reset. Ja, ja, absolut.
Und dann das Problem so, wir können alle nur noch so ein bisschen TikTok-Videos produzieren und wir haben einfach alle keine Skills. So, gib uns einen Hammer und ein Brett und wir hauen uns einfach nur die Nägel kaputt. Also die ja.
Ne? Fingernägel, damit es ein gutes Video gibt.
Ja. Das war's so.
Ja, ja, das fand ich auch nochmal witzig, passt ganz gut dazu, was das Aktuelle irgendwie in einem bewirkt, weil ich habe heute in meinem Q2 Pädagogik-Leistungskurs, also die Abiturienten quasi, die jetzt im nächsten Jahr Abi machen, Erziehung in der NS-Zeit angefangen. Und dann war ich auch so, ja, ne, wir kennen ja gar keine Kriege mehr und so, wo man so,
wait, what?
Ah, warte mal, Moment, irgendwie ja jetzt doch schon wieder eigentlich, ne, weil das war sonst eigentlich immer so, dass man so easy sagen konnte, ja, NS-Zeit ist so weit weg und Hitler und Krieg und wo kommen die, dass man gar kein Gefühl dafür hatte. Und auf einmal merkt man, ach, warte mal, dieses Jahr kann man doch zumindest so ein bisschen verstehen, wie Menschen sich in Kriegssituationen fühlen. Natürlich zum Glück wir noch sehr wenig so, aber zumindest als Zusehende, so blöd es klingt irgendwie, ne, oder als Mitleidende erleben wir das. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit, wie wenn in deinem eigenen Land irgendwie das Krieg herrschen würde. Aber es ist auf einmal viel näher als irgendwie noch vor 2 Jahren, als ich das vielleicht im PEDA-LK gemacht habe und man so dachte, ja, ja, Krieg, Schmieg, I don't know. Ja. So, kenne ich aus Filmen. Oder bei Herr der Ringe, die Schlacht um Helms Klamm. Ja, das ist ganz schön ein wilder Krieg gewesen.
Ja, ja.
Und auf einmal hat man aktuelle Bilder im Kopf und denkt sich, ja, scheiße, da leiden wirklich Menschen. Es ist nicht nur ein fiktives Gedankenexperiment, Krieg.
Ja, tatsächlich. Und so gefühlt so brechen auch so die stabilen Dinge, an denen man sich so festgeklammert hat. Ne? Also wenn du so immer gedacht hast, so ja, keine Ahnung, wenn so eine Pandemie ausbricht, dann kommen so Menschen in so weißen Raumanzügen und sagen, kein Problem, 2 Wochen später ist das Thema durch. Ne? Also das, was du in den Filmen mal gesehen hast, ne? Dann ist so, oh, ein Virus ist ausgebrochen, dann wird auf einmal alles evakuiert und ist alles hardcore organisiert und ist das Thema durch. So. Und
Realität, oder alle werden Zombies.
Ja, ja, also ja, oder das, ne? Aber Realität ist so, ja, irgendwie kann keiner so richtig was tun. Das ist alles ein bisschen, und ja, da bricht der Krieg aus. Da dachtest du halt immer, okay, ja, wenn sowas passiert, dann wird das so, die Weltgemeinschaft wird das so das klären, ne? Da denkst du, wo ist diese Weltgemeinschaft? Ich dachte, ihr habt so, ihr redet doch so oft, ihr macht doch so viele Regelmeetings. Warum kriegt ihr das nicht hin?
Genau, wo sind die Meetings?
Ne? Ja, und dann denkst du so, ja, irgendwie, also diese Hoffnung, die man immer hatte in so dieses höhere Etwas, was ja immer irgendwie da ist, in welcher Manifestierung auch immer, hat das einfach so versagt. Irgendwie denkst du so, ja, okay, ist halt jetzt Krieg. Müssen wir die Unterrichtseinleitung jetzt ändern die nächsten Jahre? Ist halt scheiße. So ein Mist, ne? Also jetzt ohne das ins Lächerliche zu ziehen, ne? Aber es ist halt irgendwie so ernüchtert. Und denkst du so, ja, okay. Und jetzt? Ne? Es ist irgendwie,
wir waren witzigerweise letzte Woche zweimal im Kino. Wir waren irgendwie Donnerstag in Hulk und Freitag waren wir in, weil wir dann noch ein bisschen durch die Gegend gespaziert sind, haben irgendwie so ein, ich weiß jetzt nicht mehr aus welchem Land das Essen war, auf der Küffhäuser ist so ein neues Ding, die machen irgendwie so, wie nennt man diese Vorspeise, also diese Tapas? Vielen kleinen Häppchen, danke, Tapas, aber aus irgendeinem Land. Nicht marokkanisch, doch vielleicht marokkanisch, keine Ahnung, haben wir ausprobiert, war mega geil. Und dann sind wir da an so einem Kino vorbeigelaufen, das quasi das Schwester-Bruder-Kino von unserem Weißhaus-Kino hier ist, das Off-Broadway-Kino. Ist neben dem Wonderfuel in der Nähe, weißt du, wo wir mal dieses Coworking-Café
yes,
wo wir
waren? Yes, ich erinnere mich,
ja. Und da ja gerade der neue Kinofilm von Jordan Peele läuft, also Nope, habt ihr bestimmt schon mal in der Werbung irgendwo gesehen, weil der gerade überall läuft. Ich hab den Trailer
gesehen, das ist auf dieser Ranch, ne, ja, ja.
Genau. Und das ist ja der Regisseur von Get Out, ne, den wir damals im Kino gesehen haben. Yes. Und von Us oder Wir. Mhm. Und ich liebe diesen Regisseur einfach sehr. Ich habe das ganz wenig bis jetzt, dass ich Regisseure cool fand, aber ich liebe ja Get Out total, den Film.
Warte mal, ist das nicht bei Nope, ist das nicht sogar derselbe Schauspieler?
Ja, ja.
Okay. Die finden sich auch geil, die Typen, ne, so Regisseur. Ja,
absolut. Hat mich total abgeholt. Und da waren wir drin und auch crazy Film, also hat mega Bock gemacht irgendwie, ist was anderes als so Get Out und Us, aber ist irgendwie ein cooler Film, also kann man sich auf jeden Fall gut angucken, ich will da jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil den, ja, es ist nicht wie Thor, wo man denkt so, okay, ich weiß, was ich kriege, sondern bei dem Film, du weißt nicht, was du kriegst und du weißt auch danach nicht so richtig viel, aber du weißt, ich hatte gerade eine gute Zeit im Kino und so, und ich habe Bock, wieder Get Out zu gucken, das ist das Gefühl, mit dem man rausgeht, und das war irgendwie auch noch irgendwie eine ganz coole Kino-Experience letzte Woche, weil dadurch, dass Chiara und ich jetzt immer auf unsere Schritte so ein bisschen kommen wollen, haben wir jetzt einen Spaziergang gemacht.
Seit man sich halt ins Kino.
Da ist ich alleine in den Spaziergang und dann gesagt, ja, ja. Und da ich ja spontan Max geworden bin auf einmal.
Spontan? Okay, wer bist du?
Ja, fragt Chiara mich auch immer, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, das liegt daran, weil ich jetzt nicht mehr die Leiden des jungen Pelzers habe mit der Vorgriffsstelle und das jetzt alles ein bisschen besser wieder geworden ist, merke ich, dass die Lockerheit wieder ein bisschen in mich einfährt. Und das wollte ich jetzt noch ein bisschen zum Abschluss kurz erzählen, weil es in der Schule auch gerade einfach super cool läuft, so nach den Ferien jetzt der Start. Ich habe ja meine Kurse kennengelernt, ja, ne? Ja. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Den Q1 BioLK drüben und den PEDA-IF-Kurs drüben und den PEDA-IF-Kurs bei uns. Und morgen nehme ich die 10er quasi drüben kennen in PEDA. Und es sind einfach so nette Menschen, die mich da einfach durchgängig umgeben, dass du halt in jeden Kurs reingehst und denkst, ja, da habe ich einfach Bock drauf, weil geile Leute da sitzen, die irgendwie Bock haben. So diese ganzen Geschichten, die man ja häufig von Lehrern hört oder Lehrerinnen hört, jetzt nicht in meinem Umfeld, aber so wenn du im Fernsehen Lehrerinnen und Lehrer dargestellt bekommst, ist ja immer, alle sind gestresst und genervt, die Klassen sind so schwierig und jeder, den man neu kennenlernt und hören, dass man Lehrer ist, fragen erstmal, sind die Kinder wirklich so schlimm, wie man es immer hört? Ja. Vielleicht, aber zum Glück zumindest dieses Jahr überhaupt nicht bei mir. Es ist so wahnsinnig cool, dass man sich so wohlfühlt und dass es so Bock macht einfach, sich da mit guten Leuten zu umgeben. Und was total spannend ist, die Unterschiede jetzt so ein bisschen zu beobachten. Jetzt fange ich an zu merken, okay, was ist irgendwie anders? Und so mein erster Eindruck ist total witzig, finde ich. Ich habe zum Beispiel in meiner EF an der Gesamtschule zum Beispiel so 2, 3 17-Jährige auch sitzen, die halt irgendwie mal an der Schule waren irgendwo, dann dachten, ich mache eine Ausbildung, dann die Ausbildung abgebrochen haben, weil sie festgestellt haben, ist doch irgendwie vielleicht nicht so meins. Und dann sagen, ich mache jetzt Abi. So, das heißt, die sitzen da, haben mehr vom Leben gesehen, als ich heutzutage gefühlt. So, oder sind mehr durchgegangen, irgendwie ernstzunehmende Situationen als ich. Und in meiner EF an einem Gymnasium sitzen halt eher so wie Leute wie wir früher. So, da ist alles irgendwie in Ordnung, die sind da so hingestolpert und so. Also, ne, das ist jetzt sehr klischee-mäßig. Natürlich ist es nicht bei allen so, aber es ist ein krasser Unterschied. Ich will jetzt gar nicht sagen, was irgendwie cooler ist, aber du merkst, du arbeitest einfach mit anderen Leuten. Mhm. Das ist total spannend zu sehen, auch wirklich dieses Jahr älter sein oder in dem Fall sogar vielleicht im Zweifel 2 Jahre älter sein. Ich glaube, wir als Gesellschaft können uns sehr darauf freuen, wieder auf G9 zu wechseln, sodass die Kids mit einem Jahr später von der Schule gehen. Und einfach schon, ich glaube, also ja, würde ich jetzt einfach so fest behaupten, einfach schon mehr in sich gefestigt sind. Die wissen im Zweifel mehr, was sie wollen, wer sie sind, sind selbstbewusster, indem viele von Ängsten sind weniger geworden, jetzt so ganz klischee-mäßig gesprochen. Aber was ich nämlich auch immer so mitbekommen habe, wenn man da mal so über G8 und sowas hört, dass viele Betriebe auch nicht so happy sind mit den Abiturientinnen und Abiturienten, die einfach dann nach der Schule sofort in irgendwelche Betriebe gehen und so, dann sagen die in der Regel, ja, wir können mit denen noch nicht so viel anfangen. Die sind einfach sehr jung. Die müssen irgendwie noch so ein bisschen mehr geformt werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt mit Genoa wieder ein bisschen anders wird, weil gerade das kennen wir alle noch von damals. Diese ganzen, was denken jetzt die von mir? Was ist da vielleicht? Und so, das wird halt einfach weniger, wenn man älter wird. Und du weißt mehr, was du willst. Und du hast mehr einfach Erfahrungswissen. Ja, ja. Und das ist total spannend zu sehen. Und mein Bio-LK, auch super cool. 13 Leute. Mhm. Weil ich habe bis jetzt ja immer nur mit Kursen gearbeitet, die 25 oder mehr Leute umfassen. Ich kenne es nicht, mit weniger Leuten als irgendwie 25, 26 zu arbeiten. Mhm. Und jetzt sehe ich mal diesen Luxus mit beiden Kursen drüben, mit 13 Leuten. Das ist völliger Wahnsinn, wie schnell auf einmal alles geht. Also es ist so, theoretisch, wenn du das willst, schaffst du so viel mehr Inhalt in kurzer Zeit zu vermitteln, weil du einfach viel direkteres Feedback hast. Ja, du hast weniger Leute, ganz einfach gesprochen, die du abholen musst. So, ne? Also es gibt weniger Unruhe, auch wenn meine Kurse super brav und ruhig sind, aber wenn du halt 24 Leute in einem Raum hast oder 13, das können die besten Menschen der Welt sein, dann ist es einfach unruhiger. So. Und das ist spannend zu sehen, wo man auch wirklich sieht, es macht Sinn, dass alle dafür plädieren und sagen, wir brauchen kleinere Klassen. Ja, es macht einfach massiv Sinn. Ja, und erstaunlich noch, letzten Punkt, wie super fit die sind. Also nicht, dass die alle ins Fitnessstudio gehen, sondern vielleicht, keine Ahnung, aber mein Gefühl sagt so ein bisschen, dass die sich das ein bisschen mehr erarbeiten mussten, in diese Q1 zu kommen. Mhm. Und zwar möchte ich das kurz dir erklären, weil ich habe jetzt ja auch Fünfer unterrichtet und so und habe selber gemerkt, shit, ich scheitere an meinem eigenen Anspruch bei diesen 30 Fünfer-Kids, die ich da, ne, ich habe es ja mal plakativ dir beschrieben, wo es leider so ist, dass du am liebsten dich um jeden irgendwie kümmern würdest, aber kannst du nicht. Mhm. So, es funktioniert einfach nicht, das ist unmöglich, alleine in der Klasse zum Beispiel, ne? Deswegen machen Doppelbesetzungen Sinn und so weiter. Und man hat dann den Fokus so, oder ich als Anfänger oder dann unerfahrener Lehrer vielleicht noch, hatte dann so den Blick auf die schwächeren Schülerinnen und Schüler, auf die halt ein bisschen lauter sind, wenn man sagt, okay, wie können wir euch helfen, wie können wir das irgendwie hinkriegen, sodass die Guten, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, eigentlich relativ wenig Förderung von mir zumindest bekommen haben. Mm. Klar gibt man denen dann mal eine Zusatzaufgabe, aber das ist alles ein bisschen Pseudo. Mm. Du hast, also ich habe die weniger im Blick gehabt. Ich traue den allen ausgebildeten Lehrern da drüben zu, dass die es alle besser machen. Mm. Aber das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung gewesen. Bedeutet im Umkehrschluss, dass diese Fünfer von Anfang an lernen müssen, okay, der Lehrer hat hier genug zu tun mit dem Chaos im Zweifel. Ja, ja. Ich muss gucken, wie ich den Kram hier mir drauf schaffen kann. Und die Guten können das ja ein bisschen schon. Mhm. Das heißt, wenn die so durch das Schulleben durchgehen und merken, okay, ich muss einfach selber mir die Infos holen, ich muss mich selber darum kümmern, dass ich Bildung bekomme, so ein bisschen, weil der Lehrer im Zweifel überfordert damit ist. Mhm. Also ich in dem Fall als Lehrer. Und die dann in die Oberstufe kommen und dann merken, und dann mit diesem Mindset, muss man sozusagen, sind die schon da. Und deswegen war der erste Eindruck so, ja, alle irgendwie so organisiert, die hatten ihren Kram alle parat und waren so, okay, wir wissen das und das und das und das. Und ich war so, krass. Nicht, weil das jetzt die Gesamtschule ist, aber die haben so viel Wissen noch irgendwie von der Mittelstufe gehabt, so relativ gut parat, wo ich ja selber gerade merke, ich habe das Wissen gerade nicht so parat. Ich muss mir das alles wieder anlesen. Mhm. Und die waren irgendwie so drin, das fand ich total beeindruckend. Also nicht, dass das jetzt die Schüler am Gymnasium nicht sein könnten oder so, aber mein Eindruck war, dass die gezwungenermaßen vielleicht selbstständiger sein müssen im Schnitt. Natürlich sind das alles Individuen, es gibt Ausreißer in alle Richtungen und so, das möchte ich jetzt gar nicht so hart pauschalisieren. Nur mein erster Eindruck, jetzt nach anderthalb Wochen war, dass ich schwer beeindruckt war, wie cool, sympathisch, sozial, aber auch einfach super fit die waren. Und das finde ich sehr schön. Ja.
Mega cool. Das ist irgendwie, ja, vor allem halt einfach mal, wie du gesagt hast, ne, nicht den typischen WDR, NDR-Lehrer-Rant zu hören von irgendeinem random Lehrer aus dem Sauerland, der dann einfach sich eine halbe Stunde beschwert, wie schlecht die Welt ist. Und,
weil er sauer ist, ja.
Genau, weil die Leute aus dem Sauerland sauer sind. Nee, war cool, cool mal genau das Gegenteil irgendwie zu hören, einfach mal so ein, das ist erfrischend. Das klingt, als würde Unterrichten Bock machen dann auch. Und
ja. Ja, deswegen ist das Mojo auch wieder so ein bisschen mehr wieder da.
Deswegen
so,
kannst du wieder schön spontan Max sein und einfach mal spontan zweimal hintereinander ins Kino gehen. Like, Wahnsinn. No problem. Ja.
Wahnsinn. Es ist auch einfach wahnsinnig viel vorbereitet. Das merke ich auch, gerade jetzt die Bio-LKs erstmal so vorzubereiten. Es ist die Hölle. Es ist einfach so viel Arbeit, sich in diesen ganzen Bums da wieder richtig reinzunerden. Es ist einfach so Wahnsinn, wenn man da irgendwie 5 Jahre quasi raus war. Oder halt gefühlt halt 12. Ja, ja. Wann war unser Abi? Keine Ahnung. Das ist schon auch echt Wahnsinn, das merke ich auch. Aber es macht Bock. Und weil die Leute einfach so nett sind. Und dann merkt man wieder, wenn man im Arbeitskontext, glaube ich, mit guten Leuten arbeitet, ob es jetzt Kollegen und Kollegen sind, ob es Schülerinnen und Schüler sind, ob es im Meeting, wenn da nur coole, produktive Leute, sage ich mal, sitzen, dann sind Meetings ja auch cool. Ja, so, genau. Also dann ist es ja super, mit ganz vielen guten Leuten zusammenzuarbeiten. Und das erlebe ich gerade so ein bisschen einfach. Das ist einfach schön. Wenig irgendwie solche Erfahrungen, wo man denkt, oh, warum haben das jetzt und oh, warum ist das so? Und das wird auch wieder anders sein irgendwann mal. Also wird auch mal wieder, ich habe, glaube ich, einfach Glück gehabt so mit meinen Zusammensetzungen auch. Aber gerade ist Hammer. Ja.
Das ist gut, das ist gut. Gerade jetzt für den, wie soll ich sagen, den Einstieg in diese Doppelgeschichte nochmal. In, ich sag mal, in 100%-Modus, nicht nur so, also nicht so ein bisschen vorbereiten, sondern jetzt.
Genau.
Ja, mega gut, mega gut. Das freut mich sehr, dass es so ist.
Ja. Ja, ja.
Gute diese.
Juti, es wird dunkel. Wir haben Punkt 10 Uhr. Ich hoffe, die Post-Production funktioniert jetzt relativ flotti Karotti.
Ewi.
Dafür zahlen wir ja für Zoom jetzt. Scheiß Zoom. Ja, wir haben es mit allen möglichen, mit FaceTime, Google Meet und so probiert. Es hat nicht funktioniert. Aber da ihr euch, ja du und auch du, dir gewünscht hast, dass das Video wieder da sein wird, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, das Video wieder an den Start zu bringen. Du.
Herrlich. Ja.
Ich glaube, ich überdrehe gerade. Es tut mir leid, wir müssen
das aufhören. Ja, wir sollten aufhören.
Ja.
Peace out.
Zerfließe. Ciao.